Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven?
Ja?
Wusstest du eigentlich, wie viele Tonnen Gesamtgewicht an Westmark am 1. oder zum 1. Juli 1990 in die damals noch existierende DDR geschafft werden mussten? Also wie viele Tonnen Westmark brauchte man, um die Währungsunion 1990 umzusetzen?
75, nein, das kommt nicht hin. 130 Tonnen.
460 Tonnen Westmark.
Nee.
Es waren 440 Millionen Banknoten und 27,5 Milliarden Mark, die damals im Sommer 1990 vom Westen in den Osten verschafft werden mussten, um den ersten Staatsvertrag umzusetzen, der unter anderem die Währungsunion beinhaltete. Und das führte zu unglaublichen Szenen mal wieder in der ehemaligen DDR. Die Filiale der Deutschen Bank am Berliner Alexanderplatz hatte den besonderen Clou, ihren Kunden quasi schon um 0 Uhr am 1. Juli das Westgeld anzubieten. Und es kam also zu einem Menschen.
Ja, da kamen doch 1000 Leute, oder?
Ja, 1000. Da kamen Zehntausende.
Ach.
Um das erste Westgeld quasi zu holen. Und am nächsten Morgen, am Vormittag, in der aktuellen Kamera gab es dann schon einen Skandalbericht.
Ostfernsehen dann.
Aktuelle Kamera.
Noch Ostfernsehen. Die haben sich doch noch nie versprochen da. Oder war, ja, die waren ein bisschen aufgeregt, ne?
Rund 10.000 Menschen waren der extra Werbetour der Deutschen Bank gefolgt, die heute Nacht Punkt 0 Uhr ihre Hauptfiliale in Berlin eröffnete. Vor allen anderen Geldinstituten. Was als große Werbeaktion gedacht war, entpuppte sich bald zum Skandal. Eine Stunde nach Öffnung der Geschäftsstelle trugen Sanitäter erste Bewusstlose in das Gebäude. Mehrere Eingequetschte erlitten hysterische Anfälle.
Furchtbar,
währenddessen begann im ersten Stock die Auszahlung von bis zu 2000 D-Mark pro Person.
Also
im Moment, aber im Verhältnis 1 zu 1 konntest du bis 2000 Mark holen.
Und realistisch war das doch 1 zu 10 normalerweise, ja. Aber 1 zu 1 der, ja, Umtauschkurs.
Ja. Es gab da ja auch verschiedene Abstufungen. Man konnte also Bargeld bis zu einem bestimmten Grad 1 zu 1 umtauschen, bestehendes Vermögen dann im Verhältnis 1 zu 2 und also gab es verschiedene Berechnungsmodelle. Unterm Strich stand dann 1 zu 1,8, glaube ich, am
Ende. Wir sind jetzt mitten in, ja, wobei, wir sind ja mitten
wir sind im
Jahr
Sommer
1990.
Wir sind im Sommer 1990, wir machen heute Italia 1990 und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir einmal also ein bisschen das geschichtliche Setting,
ja, definitiv,
oder?
Du, ich bin ja bei der deutsch-deutschen Geschichte immer sehr, sehr interessiert.
Mhm.
Ey, war ja außenpolitisch auch ein Megaprozess, diese 2+4 Verhandlungen, das
im Zeitraffer,
überhaupt
im absoluten Zeitraffer
hinzubekommen,
ne?
Innerhalb von einem Jahr. Hans-Dietrich Genscher, Horst Teltschik war ja einer der Berater, hat ein fantastisches Buch über dieses Jahr geschrieben,
ja,
über diese 2+4 Verhandlungen. Es war ja total schwer, alle Alliierten davon zu überzeugen, mit vielen Fragen, die geklärt werden mussten, mit den Briten sowieso, mit Maggie Thatcher.
Mhm.
Mitterrand war okay, James Baker wollte das als Außenminister in den USA, Bush Senior auch, aber dann Gorbatschow, es war ein Wahnsinnsjahr.
Eduard Shevardnadze.
Ja, und wo wir uns damit, exakt, Eduard Shevardnadze und Michael Gorbatschow, ohne die das überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
Ja.
Und da war ein Rückflug aus Moskau, ich glaube im Februar 1990 und ich habe mir so ein Tondokument mal mitgebracht, also mir ist deutsche Geschichte sehr wichtig und über Helmut Kohl kann man ja vieles sagen. Aber die deutsche Einheit ist ihm schon gelungen und da stieß er an mit Journalisten, das muss man sich mal vorstellen. Es war schon eine sehr tolle Szenerie da im Flugzeug.
Hat sie jetzt was zu trinken? Also ich wollte Ihnen ja zutrinken. Ich denke, das ist ein Tag auf einem Rückflug aus Moskau, der uns allen gedenkt. Für mich und hoffentlich für Sie auch ein guter Tag. Auf Deutschland.
Auf Deutschland.
Ja.
In dem Jahr. Da kriegt man schon eine Gänsehaut, finde,
ja,
ich, also wenn man das so hört, oder?
Helmut Kohl, Wiedervereinigung, Sozialreform, erster Staatsvertrag. Es war so viel los im Jahr 1990. Und was soll ich sagen, Sven, ich war gar nicht da. Ich war nicht in Deutschland.
Helmut Kohl, eins.
Ja.
Weißt du, dass der es nach dem Finale, also als kleiner Spoiler, natürlich, Leute, ihr könnt euch drauf verlassen, wir werden durch diese WM, wo Deutschland den dritten Stern holte, in allen Facetten durchgehen.
In fast allen.
In fast allen. Aber er hat es geschafft, vor dem DFB-Präsidenten Egidius Braun zu der Zeit in der Kabine zu sein bei der Mannschaft, nachdem sie gewonnen hat. Und der wurde dann verabschiedet, wie es damals eben üblich war, von der Mannschaft mit Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Ja, ey, das ist der Fußball. Das ist das Jahr 1990, Burkhard.
Ja, und wie gesagt, ich war gar nicht da 1990. Ich war in Australien zu der Zeit und hatte, ich glaube ja immer, um es mal so einzuleiten, ich glaube, es gibt in fast jedem Leben gibt es den einen großen Sommer, wo viele Dinge auf einmal passieren, an die man vorher gar nicht gedacht hat und die einen irgendwie so auch an dieses Erwachsenenleben heranführen. Und ich war damals als Backpacker, junger Kerl, Anfang 20 in Australien und bin einmal um ganz Australien rumgetrampt.
Also ganz Australien?
Ich glaube, einmal 15 oder 16.000 Kilometer. Nur Anhalter.
Schafe und geschoren.
Stunden über Stunden dann an der Straße gestanden, auf irgendwelchen Farmen mitgeholfen, beim Schafe scheren tatsächlich. Und war dann bei der Weltmeisterschaft, und das war das Tolle für mich, 1990 auf Magnetic Island. Das ist im Norden von Queensland, liegt kurz vor Townsville und ist sozusagen zwischen Townsville und dem Great Barrier Reef, eine ganz tolle Insel, und habe da in einer Jugendherberge oder in einem Hostel gearbeitet, Backpackers heißt es da, und war da erst zu Gast, und dann habe ich mich mit den Leuten da gut verstanden und durfte dann quasi unten von dem großen Schlafraum hochziehen ins Dachgeschoss und habe dann da mit zwei Mädels aus den Niederlanden und einem Typen aus England tatsächlich, haben wir vier da unser Lager gehabt, und das während der WM, bevor Deutschland gegen die Niederlande spielt und bevor Deutschland gegen England spielte. Also das war mein
Setting. Da konnten alle noch miteinander, oder
da was? Da ging das noch, ja.
Ja, mein Setting war so, dass meine Eltern, glaube ich, mich ein zweites Mal so ein bisschen rausgezogen haben aus den Irrungen und Wirrungen des jugendlichen Lebens. Das erste Mal war es in Amerika länger, der Aufenthalt, der mir sehr gut getan hat, das war 89. Und ein Jahr später wäre der Plan A gewesen, mit Freunden nach Holland zu fahren.
Okay.
Im Sommer, okay, du weißt Bescheid. Und meine Eltern haben gesagt, nee, weißt du was, fahr doch nochmal nach Amerika, wird dir gut tun. War ich nochmal 6 Wochen in Amerika.
6 Wochen?
Ja, ja. Und ich weiß noch ganz genau, kommen wir später zu, das Halbfinale zum Beispiel zwischen Deutschland und England habe ich auf einem mexikanischen Sender in Chicago geguckt. Und die Gastfamilie, wo ich da dann war, das waren befreundete Leute von meiner Hauptgastfamilie aus St. Louis, ja, die sind ja arbeiten gegangen. Ich war in deren Suburb-Haus und guckte mir dieses Halbfinale an und wusste ja, ey, was geht denn da ab in Deutschland? Hammer! Ja. Und ich gucke das Ganze in Amerika, und ich bin zum Glück einen Tag später nach Deutschland geflogen, habe das Finale dann in Köln erlebt mit allem, was dazugehört. Also das war so mein Setting in dem Jahr.
Aber kannst du das nachvollziehen, dass es so diesen einen Sommer in der eigenen Biografie gibt, wo man so das Gefühl hat, ja, das war der ganz große Sommer, in dem Dinge auf einmal passiert sind, die mich geprägt haben?
Kam bei mir 2 Jahre später, 92.
Ah, okay.
Nach dem Abi mit der Ente, mit der ersten Freundin, so Urlaub machen mit der Ente durch Schweden fahren.
Ja. Und ja. Weil ich habe das gemerkt, also viele unserer Hörer, die auch immer wieder sich gewünscht haben, dass wir Italia 1990 machen, haben ja gesagt auch dann, dass das ihre erste WM war, die sie als Fußballfans wirklich hautnah miterlebt haben und wirklich von A bis Z durchverfolgt haben, mit Panini-Bildchen, allem, was dazugehört.
Ja, ja.
Und dass sie sich wirklich an diesen Sommer wirklich noch auch in Details erinnern. Und dieser Sommer hatte ja auch einen Soundtrack, muss man sagen, und es war nicht der allerschlechteste Sven.
Ich war vor kurzem in Gelsenkirchen, hab mit Olaf Thun lange gesprochen.
Über Gianna Nannini?
Auf das Lied kam er von alleine.
Ach echt?
Das bedeutet ihm sehr viel.
Un'estate italiana.
Ja. Klar, das ist, wenn du da Weltmeister wirst, gegen England so ein, reden wir ja später drüber, so ein Elfmeter machst und doch mitmachen darfst bei dieser Mannschaft, dann bedeutet das Lied sehr viel für dich. Und es war ein schönes Lied, fand ich.
Ja, es war dafür, dass es der offizielle FIFA-Song war, war es ganz gut.
Mhm. Finde ich auf jeden Fall. Also es fand ich besser als das Ding, was wir da rausgehauen haben. Ich habe es zum Glück kaum mitbekommen, weil ich ja weg war, als das gespielt wurde. Und ich glaube, im Taumel des Finalsiegs hat man das Ding hier nicht mehr gehört. Es hat sowas von Truckstop.
Total. Manfred Krug.
Gitarre.
Das glaubst du, dass irgendeiner dieser Nationalspieler jemals mit dem Auto über den Brenner gefahren ist? Schon, vielleicht.
Ja, mit Sicherheit.
Ja?
Ich bin schon oft über den Brenner muss ja,
ich auch,
fahren.
Aber die sind doch geflogen oder nicht?
Die halbe Bundesliga spielte doch in Mailand.
Ja, also natürlich Mailand ist ja nicht so weit weg dann, ne, von München.
Ja, ja, klar. Hast du recht. Fährst du dahin? Ja, das war, ich meine, das Jahr 1990. Wir haben eben so ein paar Sachen hier, wir haben ja, ne, also unser Pult hier eingespielt und gehört, und als ich das hier anspielte, kam deine Frau förmlich reingerast. Die war übrigens heute beim Frühstück dabei.
Ja.
Ein sehr inspirierendes Gespräch, und ich muss dich wirklich, Entschuldigung, aber ich muss, wenn wir schon über Italien reden, Moment. Die Crema ist fantastisch. Es ist wieder diese Tasse von Real, das heißt, Racing Club Santander. Ja. Und das Frühstück, du hast mir ja so auch was Italienisches gereicht. Das waren so Balsamico-Blätter oder so Basilikum-Blätter mit
Tomate-Mozzarella heißt das.
Tomate-Mozzarella, aber so grün. Also es war einfach in italienischen Farben, Parmaschinken,
das war ganz toll. Ich hatte halt gedacht, Sven, wenn du das klassische italienische Frühstück von mir kriegst, dann kriegst du einen Kaffee. Und vielleicht maximal noch ein kleines Croissant.
Exakt.
In Italien verhungerst
du morgens.
Und sonst nix.
Ja.
Und das wollte ich aber nicht. Ich habe ja ein gutes Herz.
Das war echt.
Du kennst es noch nicht, aber es ist da.
Ja, ja, es wird einen Grund geben, warum dich deine Frau geheiratet hat. Ja. Und dann habe ich das hier gespielt und sie kam reingerast hier in die Küche. Großartig. Ja, die wird 13 gewesen sein bei der WM, ne?
Ja.
Weil die ist halt meine Frau. Mhm. Und das war New Kids on the Block in den Charts 1990. Jetzt kommt's, come on! Hallo ihr da draußen. Und schon blätter ich in der Titanic rum. Kennst du noch das Titelbild mit Gerti, meine erste Banane?
Ja, mit der, die geschälte mit der Gurke. Salatgurke, ne?
Irgendwie bin ich da sofort in den 90ern.
Ja, ja, das fand ich ziemlich fies damals. Ich konnte da nicht so richtig drüber lachen. Ich habe ja auch Verwandtschaft im Osten. Und
ja, Moment, Titanic muss sowas machen.
Ja, aber ich fand es trotzdem nicht lustig. Man kann ja, Humor ist ja auch ganz unterschiedlich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und du weißt, dass ich ein großes Herz für die ehemalige DDR,
ja, das stimmt,
oder die Leute, die ja leben oder leben mussten, nicht für das System an und für sich habe. Aber das fand ich ehrlich gesagt witzig, das Cover.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich war ja gar nicht da. Ich war ja tatsächlich in Australien. Und das war damals echt problematisch, überhaupt an die Spielergebnisse zu kommen, weil Australien sich natürlich einen Scheißdreck um die WM gekümmert hat. Und als ich dann damals nach Magnetic Island gekommen bin, ich weiß es noch genau, ich bin auf das Schiff gestiegen und da waren noch andere Deutsche. Und die haben mir erzählt, dass Deutschland gegen Jugoslawien das Eröffnungsspiel 4:1 gewonnen hat. Ich hatte davon nichts mitgekriegt. Ich wusste, das Spiel gab's. Ich kannte das Ergebnis aber überhaupt nicht.
Ach, so war das damals?
Ja. Du hattest ja nichts, es gab ja keinen...
Aber du warst schon fußballverrückt, also es war für
dich... Ja, aber es gab nichts, du konntest dich nirgendwo, es kam nicht in
Nachrichten. Es gab nichts?
Nein, es gab nichts. Es gab in Australien, warst du komplett abgeschnitten.
Ja.
Komplett, es sei denn, du hattest so spezielle Fernsehkanäle, die gab es dann zum Glück da in diesen Backpackers, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Da konnten wir es dann nachher gucken, aber dazu komme ich später. Was ich aber sagen wollte ist, auch für mich gab es in diesem Sommer 1990 in Australien ein Lied, das mich total geflasht hat. Du wirst es nicht kennen, das ist von Ian Moss, das ist ein australischer Rockstar gewesen, Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre. Und er hat einen Song geschrieben, der heißt Tucker's Daughter, also die Tochter von einem gewissen Mr. Tucker. Ist auch 80er, oder?
Ja, 90er. Ich merke auch an den Stellen, wo es Musikgeschmack geht, dass du ein paar Jahre älter bist als ich.
Warum?
Weil du Status Quo zum Beispiel geil findest.
Ja, das stimmt.
Und ich nicht. Und das ist mir zu
mainstreamig.
Mir viel zu glatt.
Ja, ich find's super. Ich fand den Text auch geil, weil ich war da gerade von meiner ersten großen Liebe getrennt. Ne? Und eine Zeile lautet ja, build me up, just to tear me down. Und das war so mein, Grundgefühl, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja schon mal interessant im Text, aber ich finde die Musik so glatt. 1990 war bei mir, ich meine, es waren definitiv nicht New Kids on the Block oder so. Es war auch Musik, die eigentlich da, wo ich war, in der 11. Klasse war ich da, genau, sehr Außenseitermusik war. Die hörten alle Grunge, da war gerade Grunge-Rock. Alles, was aus Seattle kam, war so das, was man hörte. Aber ich hörte das hier.
Ist das Santana oder was ist das?
Nein,
ach,
Led Zeppelin. Oh. Das ist von der Led Zeppelin 3, Since I've Been Loving You. Immer so 10-Minuten Stücke. Und wenn ich das heute... Ich bin jetzt 50, denke, das habe ich mit 18 geil gefunden.
Find's immer noch gut.
Denke ich mir, du hast nicht alles falsch gemacht.
Ja.
Vieles ja, aber jetzt kommt die Orgel zum Beispiel. Später. Alter.
Ja.
Mit 18 durch Köln-Rodenkirchen mit dem Klapprad und das Ding auf dem Walkman. Nein, ernsthaft.
Und hast dann du noch Haare auf dem Kopf eigentlich?
Da hatte ich, glaube ich, noch... die Idee von Haaren.
Du musstest ja dann noch Haare haben in der Zeit, ne?
Ja, das also ging, ohne Haare. Ging 2-3 Jahre später los, wo ich wusste, okay, der Kampf ist nicht zu gewinnen, ja.
Wusstest
ja.
du, dass ich damals die Frisur von Klaus Augenthaler hatte?
Also, wo die Augenbrauen in Frisur übergehen.
Ja, total. Was? Ich hatte richtig Fokuhila.
Theo Weigeles.
Ja? Super, ja,
ja. Großartig. Ja, das war meine Musik. Das
Led
war,
Zeppelin.
Ja, Led Zeppelin auf jeden Fall. Aber weißt du, ich kam dann aus Amerika zurückgeflogen nach Deutschland. Deutschland gewann das Finale und da war der Soundcheck ein ganz anderer. Und das war die erste epische Feier, die ich auf der Straße erlebt habe in Köln. Kennst du noch diese Hupen?
Ey, die gab's früher. Machst du mir nichts vor. Ja.
Das ist ein Autokorso in Bottrop übrigens. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo hört.
Er hat jetzt Essen gesagt.
Es war von friedlichen, ausgelassenen Feiern auf den Straßen in diesem Wendejahr, in dem Wiedervereinigungsjahr 90 die Rede. Ich glaube, es war auch ganz genauso. Es war die Erinnerung aber an eine tolle Feier, muss ich sagen.
Du, nach dem Finale gab es aber in verschiedenen deutschen Großstädten schon auch Ausschreitungen. Das ist ja schon auch in Erinnerung geblieben.
Nein, ne?
Da gab es viele Polizeieinsätze und richtig gehend Straßenschlachten in Hamburg beispielsweise und auch in Frankfurt. Also da gab es wirklich auch viele Ausschreitungen.
Oh, wo hast du dann das Finale dann verfolgt und wo
immer
hast
noch
du
auf gefeiert? Immer noch auf Magnetic Island. Ich habe da insgesamt 4 Wochen oder so gearbeitet. Das war eine großartige Zeit, weil ich bin da Auto gefahren, habe die neuen Touristen quasi vom Anleger abgeholt mit dem Auto, habe Tuckers Daughter reingemacht, die Kassette, und dann haben wir Tuckers Daughter gehört auf dem Weg zum Backpackers. Und das Allertollste, was ich gemacht habe, war, ich habe einen Koala-Walk angeboten auf der Insel. Da gab es Koala-Bären und ich wusste genau, wo die sind. Und habe dann abends immer Spaziergänge gemacht mit den Rucksacktouristen. Und dann sind
gegen
wir,
Kohle?
Nee, das gehörte zu unserem Programm, weil wir uns gedacht haben, oft sind Backpackers viel einsamer unterwegs auf der Welt, als man das glaubt. Und es tut gut, wenn man quasi wenn man so einen gemeinsamen Rahmen schafft und zusammen unterwegs ist und zusammen was erlebt. Und dann haben wir das angeboten vom Haus aus. Und dann bin ich abends mit denen los und dann haben wir Koalas gespottet.
Du, Burkhard Hupe, hast für Gemeinsamkeiten gesorgt. Das ist ja fast die größte Lüge deines Lebens. Das gibt's ja gar nicht.
Das lasse ich mal so stehen.
Das hast du wirklich gemacht?
Das habe ich gemacht, ja.
Krass, krass. Ja, wir haben, glaube ich, eine Idee von diesem Jahr, 1990. Jugoslawien ist im Begriff zu zerfallen. Die ganze Welt ist wirklich im Umbruch. Und in diesem Umfeld geht es nach Italien, in ein Land.
Mandela kommt frei.
Und in dem Jahr haben die Italiener oder in dieser Zeit angefangen, Gastarbeiter ins Land zu holen und sind nicht mehr aus Italien rausgegangen, um Geld zu verdienen. Also Italien war ja auch ein Gastgeber, der stolz war, also in der Blüte stand. Ne? Also eine wirtschaftliche Hochzeit, das glaubt man ja gar nicht, dass sowas in Italien geben konnte, aber da war man dann. Gleich tauchen wir ein in die einzelnen Spiele und in das, was da sportlich passierte, Burkhard. Aber hier nochmal ein Dankeschön an alle, die uns besucht haben bei unserer Live-Show vor mittlerweile 2 Wochen. Das war ein tolles Erlebnis. Jogo Bonito im Rahmen des Köln Comedy Festivals.
Ja, hat der Dominik auch so gesehen, der Dominik Kreuz.
Hat er geschrieben unter info@jogo-bonito.de.
Ja, und sein Kumpel Felix und er fanden es super, dass wir uns auch noch ein bisschen Zeit genommen haben in der dritten Halbzeit.
Ein bisschen ist gut, ey. Wir haben uns ganz schön angeballert.
Ja, wir wollten einfach die alte Behauptung, Döner um 3.
Wir haben nachts um 3
Fabian Kloß
auf dem Kölner Ring gestanden und einen Döner gegessen.
Ja, und ich kam mir sehr alt vor.
Aber es schmeckte gut.
Aber ich bin auch sehr alt. Ja. Also zur Folge 1990 in Italien hat der Dominik auch noch eine kleine Anekdote. Seine erste Weltmeisterschaft. Und sein Papa hat ihm ein Duplo und Hanuta-Album geschenkt und darin jedes Ergebnis notiert. Und das hat er tatsächlich noch und hat uns Fotos davon geschickt. Nein. Das finde ich ganz großartig. Und aber das Halbfinale gegen England durfte er aufgrund der späten Uhrzeit nicht gucken. Und am nächsten Morgen ist er dann aufgewacht, in die Küche geflitzt, um seinen Papa nach dem Ergebnis zu fragen. Und sein Papa hat ihm dann aus Spaß gesagt, das war echt grausam, Junge. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Spiele der Deutschen am nächsten Tag als Wiederholung im ersten oder zweiten gezeigt wurden. Und ich verbrachte die nächsten Stunden vor dem Fernseher, anstatt draußen Fußball zu spielen, und freute mich dann doch über unser Weiterkommen. Also,
ach, der Vater ist aber cool.
Ja, der Vater.
Weil so war die Spannung für ihn und er konnte ganz normal die Wiederholung nochmal gucken und sich nochmal freuen. Das war echt nett vom Papa.
Naja, eigentlich war es eine ziemlich arschige Nummer, muss ich sagen.
Ja, habe ich mir jetzt selber Papa und sage.
Du hättest es auch gemacht? Du hast dich wiedergefunden jetzt quasi in der Mail?
Ganz im Ernst, bei so wichtigen Spielen lasse ich meine Kinder auf. Soweit haben wir es zu Hause schon.
Ja?
Ich war jetzt auch mit dem Kleinen beim Europapokal mal unter der Woche in Köln. Ich finde, das muss man dann schon irgendwie...
Sagst du
das
zu Europapokal? Für mich ist das ja Conference League.
Burkhard, weiter... was ich sagen wollte, liebe Leute. Wir haben ja seit nunmehr, glaube ich, 4 Wochen, 5 Wochen unseren Club de Jogadores.
Ja. Das ist, was ist die mit der 5%-Hürde, Sven?
Ja, da haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Die ist nicht erreicht.
Noch nicht erreicht.
Nee, das ist mein...
Ich habe auch noch keinen Heller gesehen von dir, ehrlich gesagt. Ist da schon überhaupt was da?
Es ist was gekommen. Es ist was gekommen. Nein, aber es ist einfach so, dass wir Danke sagen an all jene, die sich jetzt schon beteiligen am Club de Jogadores. Und wir laden wirklich alle, die das hier hören und schätzen. Wir bekommen ja viel Feedback nach Motto, hey, alle 2 Wochen. Wir freuen uns drauf, wir können es kaum abwarten und so. Statistisch ist es tatsächlich so, dass 1% das dann auch im Club de Jogadores gutieren. Und ja, wir haben hier keine goldenen Löffel. Das ist unser Beruf und wenn ihr könnt, dann geht rein in den Club de Jogadores, unterstützt uns. Alle Infos findet ihr unter www.jogo-bonito.de und die IBAN hauen wir in die Shownotes. Wir erinnern heute nur am Ende der Folge nochmal dran. Aber fühlt euch aufgerufen, wenn ihr nicht eh schon dabei seid, in den Club de Jogadores einzutreten, das alles hier langfristig möglich zu machen. Da ist noch Luft nach oben, um es mal so zu sagen.
Ja. Ins Castello di Casillo bei Erba in der Nähe von Mailand.
Ach, willst du jetzt, das war jetzt, komm.
Das ist der Übergang.
Das ist ja mal ein Übergang.
Das ist der Übergang.
Ey. Okay.
Das ist der Übergang.
Jetzt geht's nach Erba?
Nach Erba.
Erba, okay, dann starte ich die Musik nochmal, ja.
Und das deutsche Quartier hieß Castello di Casillo. Und das muss richtig schön gewesen sein. Das war das erste Mal, dass die Journalisten nicht mit durften. Und die Nationalspieler und der Staff unter sich waren. Und der Klaus Augenthaler, der hat nicht bei dir im Podcast auch ein bisschen was erzählt über die WM 1990? Du müsstest doch da eigentlich mit drüber
sprechen. Ja, definitiv. Haben, ne? Nein, der Klaus Augenthaler, ach, der hat ja so viel zu erzählen gehabt. Der war ja übrigens bei den Feierlichkeiten hinterher kaum dabei, weil er lange bei der Dopingprobe stand, ne? Nach dem Finale. Ja,
nach dem Finale, war der bei der Dopingprobe?
Das Irre an ihm ist ja, dass er hat, glaube ich, nur 25 Spiele in der Nationalmannschaft. Also ganz wenig Spiele gemacht, aber die wichtigen. Er war also bei beiden Finals dabei, 86 und vor allem 1990. Er ist Weltmeister geworden. Und Lothar Matthäus war derjenige, der die Mannschaft dann hin und wieder mitnahm am Comer See. Der war ja zu der Zeit auch bei Inter Mailand und hatte da ein Boot und auch einen Bootsführerschein. Ich habe mir sagen lassen von Klaus Augenthaler, dass der das im Griff hatte mit dem Boot. Ja, das war okay. Aber mit dem Auto, mit dem kleinen Flitzer entlang der Küstenstraße, Klaus Augenthaler ist mit ihm mitgefahren und er hat so dieses sehr ernste Gesicht gehabt.
Die Fahrt vom Hotel bis zum Comer See zu seinem Boot, das waren, was weiß ich, 20, 25 Minuten. Da war es wahrscheinlich in Rekordzeit geschafft. Und wenn man das heute so fahren würde, wäre er mindestens 15 Punkte gewesen.
Das muss furchtbar gewesen
sein. Gibt es in Italien Punkte dafür?
Nein, da gibt's, man kann Sachen
nicht. Ich dachte, da kriegt man nur Applaus.
Ich, ne? Aber ich, die Vorstellung, weißt du, der junge Lothar Matthäus mit dem Auge, der Auge nur die ganze Zeit die Hand an der Handbremse. So, Alter, was machst du jetzt?
Vor allem der Auge gerade Papa geworden, ne? Seine Tochter auf die Welt gekommen, die war ja dann auch zum Teil im Quartier und wenn die abends irgendwelche Feierlichkeiten hatten, die Frauen durften da ja auch in das Quartier. Das war ganz, ein ganz offener Umgang.
Ja, und man hatte ja gar nicht so viele Probleme da. Der Franz war mit Sibylle noch zusammen, wenn man sich so, es gibt eine schöne Zusammenfassung, finde ich, von dieser Weltmeisterschaft, die, im ersten dann ausgestrahlt wurde, wo man auch die, ich sag mal, junge Sibylle da sieht, die Frau, ne, von Franz Beckenbauer, der wollte sie auch bei sich haben und deswegen hatten die anderen auch hin und wieder dann Damenbesuch und das klappte. Ich glaube, das war ein recht entspanntes Miteinander, aber was man hört ist, Franz war voll fokussiert auf das Turnier.
Ja, das stimmt und viele, es waren ja wirklich viele Alpha-Tiere am Start bei dieser Weltmeisterschaft, es war ja nicht nur Matthäus, es war Klinsmann, es war Völler, es war Brehme, es war Augenthaler, alle möglichen und trotzdem haben sie es geschafft, dass alle diese Alpha-Tiere ihr Ego zurückgestellt haben und wirklich als Mannschaft funktioniert haben und das ging glaube ich auch nur, weil es eben noch diesen anderen, diesen privaten Bereich gegeben hat und dass sie sich nicht so eingeengt gefühlt haben und das hat der Kaiser schon richtig gut hingekriegt, muss ich sagen.
Und man muss ja auch sagen, man fuhr da nicht hin und war über jeden Zweifel erhaben. Also es war ja so 88, da war Beckenbauer ja auch schon Teamchef gewesen. Da schied man im Halbfinale aus und das Archimen Dachblatt schrieb von den armen Arbeitern, ne, von der deutschen Nationalmannschaft, die da ausgeschieden seien. Also Stichwort Rumpel, Fußballer. Paul Breitner hat den Franz Beckenbauer fundamental kritisiert und die fuhren da schon recht angepiekst in dieses Turnier von 1990. Und ich finde, wir sollten an dieser Stelle schon auch mal kurz über Franz Beckenbauer in general sprechen, weil was mir auffällt ist, und das tut mir ein bisschen leid, dass der, wenn man mit jungen Leuten jetzt spricht über Franz Beckenbauer, dann ist das so oft so negativ, was über ihn gesagt wird. Mhm. Da wird von 2006 gesprochen, von dem Geld, von Katar und dass er mal gesagt hat, dass da keine Sklaven rumgelaufen sind. Und mir tut das so ein bisschen leid, weil ich finde, die Lebensleistung von Franz Beckenbauer kommt viel zu kurz bei dieser Betrachtung. Ich gehe da nicht mit. Ich sehe in ihm schon noch viel mehr den Teamchef und auch den fantastischen Spieler. Ich finde, da hatte er eigentlich sein Alleinstellungsmerkmal, dass er als Funktionär im FIFA-Exekutivkomitee eine sehr, sehr unglückliche Rolle gespielt hat und dass das mitnichten zu gutieren ist, ist auch klar. Aber ich finde, man sollte Franz Beckenbauer nicht so mit Dreck bewerfen, wie es zurzeit gemacht wird in weiten Teilen.
Da gehe ich komplett mit und erinnere daran, dass es immer so war in den vergangenen 20 Jahren, die ich das jetzt auch schon mache beim WDR. Es war immer so, wenn du auf einen Termin mit Franz Beckenbauer gegangen bist, dann wusstest du, du musst ein O-Ton oder ein Interview von Franz Beckenbauer mitbringen, weil sonst ist der Termin, hat er im Prinzip nicht stattgefunden. Und ich habe es immer gekriegt, das Interview. Es war meistens nicht angemeldet und er hat sich immer Zeit genommen. Und er war die Höflichkeit in Person, hat sich total drauf eingelassen, auf jedes Gespräch. Und der ist für mich in dieser Hinsicht über jeden Zweifel erhaben. Und ich finde, ehrlich gesagt, im Rückblick ist auch so, dass ich einfach froh bin, dass es 2006 gegeben hat, die Weltmeisterschaft in Deutschland, weil ich finde, da ist so viel Positives entstanden in diesem Sommer 2006 und diesen Sommer 2006, den hätte es ohne Franz Beckenbauer nicht gegeben. Egal, wie das zustande gekommen ist und dass man natürlich über alles diskutieren kann, über kriminelle Machenschaften, über Korruption und so weiter, das ist mir schon klar. Aber das Ergebnis und das, was dabei rausgekommen ist, finde ich persönlich nach wie vor so schön und so inspirierend, weil ich glaube, dass dieses Land sich im Sommer 2006 zumindest für einen gewissen Zeitraum verändert hat.
Das kann natürlich jetzt, was heißt ein Shitstorm geben mit unserer Position? Das, es wird Leute geben, die jetzt überhaupt nicht mitgehen, die das anders sehen das ist und so, aber so. Da müssen wir Pluralismus da aushalten. Aber das ist mir schon wichtig, weil das irgendwie, das wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Freut mich, dass du das da.
Ja, gehe ich komplett mit dir mit. Lass uns reinstarten ins Turnier, Sven.
Es ging los mit dem Weltmeister Argentinien. Mhm. Ich meine, das ist heute so fast die Geschichte, die wir erzählen, den Verlauf der Argentinier durch dieses Turnier. Man muss sagen, sie haben sich ins Finale reingeschummelt, eigentlich den deutschen Weg gewählt. Ja.
Und dann das ist meine Pointe.
Ach so, scheiße, Entschuldigung, wusste ich nicht, echt? Ja. Oh nein, es tut mir leid. Naja. Wir machen es schon zu lange
halt
zusammen.
Du hast halt auch viel gelernt von mir mittlerweile.
Ja, ich finde es so witzig, wie die sich da durchgesneakt haben und die Deutschen aber an vielen Stellen eigentlich den Fußballgott gespielt haben und gesagt haben, Niederlande, bam, aus, war nicht gut genug, Ende. Nein. Wenn ihr rumrotzt und so scheiße drauf seid, weg. England. Ja. Ich meine, wie peinlich war das denn gegen, ich glaube, gegen Belgien haben die mehr Glück als Verstand gehabt und sind dann weiter.
In der 119. Minute gab es das entscheidende 1:0.
Boom, you're out. Ja. Und dann Finale, da haben die Deutschen die Argentinier völlig zurecht gerichtet, sagen wir es mal so. Ja. Es ging los mit Argentinien gegen
Kamerun.
Kamerun.
Und es war damals tatsächlich immer noch so, dass man afrikanische Mannschaften nicht wirklich ernst genommen hat. Und das hat man den Argentiniern auch angemerkt. Und es gibt dann ja diese eine Szene, in der das entscheidende Tor fällt. Und da hört man quasi auch in der Stimme des englischen Reporters die Überraschung, dass jetzt tatsächlich etwas passiert, was gar nicht passieren darf, weil Kamerun zu diesem Zeitpunkt nur noch zu 10 auf dem Platz ist.
Omembik. Oh, he scored! Disaster for Pompidou. One brother is sent off, the other brother scores. Amazing.
Also, amazing. Ich meine, BBC über Argentinien, Falklandinseln, ich glaube, die haben sich schon gefreut, glaube ich, über diesen Start, Fehlstart der Argentinien.
Der eine Beak rausgeschmissen mit roter Karte und der andere macht das Tor. Man muss sagen, für Pompidou war der haltbar. Der fällt einfach wirklich wie ein Kartoffelsack hinten auf den Arsch. Und da komme ich natürlich zu unserem wunderbaren Hörer Hansi Steinle zurück, mit dem ich übrigens weitergeschrieben habe. Das ist ja der ehemalige Torhüter der Stuttgarter Kickers, der dann später im Ausrüsterwesen unterwegs war, der uns geschrieben hat und der uns erklärt hat, warum Goikoetxea dann einen Ausrüstervertrag mit ihm unterschrieben hat und Pompidou nicht, weil Pompidou vor der WM 1990 einfach zu viel Geld wollte und dann gesagt hat, naja, wenn ich nicht, dann gehe halt zu den anderen beiden Blinden und mach mit denen einen Vertrag. Und Pompidou lebt einfach das Desaster seines Lebens. Er ist einfach schuld.
Ja, das war super schlecht.
Das war gar nichts. Es war null. Und dann vor allem, die kriegen ja noch einen Platzverweis, Kamerun. Ne? Kurz vorm Ende spielen nachher mit 9 mit 9 Spielern gegen den Weltmeister und gewinnen das Ding am Ende mit 1-0. Und Pompidou im zweiten Spiel gegen die Sowjetunion nach 12 Minuten Wadenbeinbruch. Und dann
das
kommt,
sieht man auch auf den Bildern, das sieht ja fürchterlich aus.
Ja, und dann kommt Goikoetxea. Dann kommt Sergio Goikoetxea mit den Handschuhen von Hansi Steinle und spielt das Turnier seines Lebens, spielt den Sommer seines Lebens, wenn man so will.
Absolut. Ich meine, das war wirklich ein Elfmeter-Töter. Und ich meine, der hat Argentinien ja ins Finale gebracht. Mhm. Du erinnerst dich ja auch an das, war das Viertelfinale, war das doch gegen Jugoslawien, als sie im Elfmeterschießen waren und Diego Armando Maradona einen Elfmeter verschoss.
Das stimmt.
Ja. Und dann hat Goikoetxea dem niedergeschlagenen Maradona gesagt, du, von den letzten 3 halte ich 2. Und genau so kam es. Goikoetxea war ja ein Gott im Nachhinein.
Bis zum Finale. Wusstest du eigentlich, dass es die Hand Gottes, wo du jetzt gerade von Gott sprichst, also Maradonas Hand, auch bei der WM 1990 gab, da erinnert sich kaum jemand dran. Der Goikoetxea war gerade eingewechselt worden gegen die Sowjetunion. Es gab eine Ecke und er wäre nicht rangekommen an einen Kopfball. Und dann hat Maradona kurz vor der Linie mit der Hand geklärt und
Nein.
die haben es nicht gesehen.
Nee, das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Echt? So war das?
So war das.
Ich meine, die Argentinier, das war ja schon auch echt eine Messerstechertruppe. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen über diesen Carlos Bilardo sprechen. Das war ein richtiger Schurke, der Trainer.
Da kommen wir ja später zu. Aber hier, der Sergio Goikoetxea übrigens, der war ja damals bei den Millonarios in Kolumbien unter Vertrag und hatte gar keine Spielpraxis. Der hatte seit November 89 kein Fußballspiel mehr gemacht, weil es im Zusammenhang mit einem Erstligaspiel der Millonarios den Mord an einem Schiedsrichter zu beklagen gab.
In der kolumbianischen Liga.
Genau.
Ja gut, wir waren schon häufiger in Kolumbien, das ist nicht so ungewöhnlich gewesen da.
Und da wurde dann, wie gesagt, der Spielbetrieb eingestellt und die Millonarios durften nicht mehr kicken, Goikoetxea auch nicht. Und der guckte also quasi seit November 89 in die Röhre.
Aus der kalten Hose im zweiten Spiel wird er dann reingeworfen in das Turnier und er hätte seine Karriere krönen können, aber der Schlusspunkt war ein anderer.
Und er hat zu seinen Eltern, das hat er später mal in einem Interview erzählt, hat er gesagt, ihr müsst immer am Anfang der Übertragung gucken, weil da seht ihr vielleicht auch den Ersatztorhüter.
Der Schwenk an, wo einmal die Ersatzbank gezeigt wird.
Da ist der Sergio. Nachher sehen ihn nicht mehr, nur am Anfang. Und dann hat er einen ganz tollen Satz geprägt, wie ich finde. Man geht als niemand in das Turnier und kommt als Star zurück. So hat er sich gefühlt, obwohl er nicht Weltmeister geworden ist.
Ja, ich habe dann auch ein längeres Interview gesehen mit ihm auf einer Ledercouch, Designer-Möbelstück. Ich glaube, der hat danach schon auch seinen Schnitt gemacht. Der sah nicht aus wie einer, der vom Leben gezeichnet war, sondern der hat, glaube ich, diesen Moment mitgenommen und hat die Welle geritten, die dann das Leben für ihn bereithielt. Also Argentinien startet mit einer Niederlage, Burkhardt, und für Deutschland lief es ganz anders. Deutschland baut, was war das für ein Paukenschlag?
Augenthaler, halbrechts Berthold, auf der rechten Seite Reuter mit dem rechten Außenriss, an die Strafraumgrenze zu Matthäus, der löst sich, von Josic schießt,
Super Reportage.
Ausgerechnet der Mann von Inter Mailand schießt im Giuseppe Meazza Stadion, seinem eigenen Stadion, unter dem Jubel nicht nur der Deutschen, sondern auch der italienischen Fans. Da werden einige Inter-Transparente und Spruchbänder geschwenkt. Das erste Tor für Deutschland
gegen Jugoslawien. Ja. Jugoslawien, ein Staat, der im Zerfall begriffen war, und der jugoslawische Trainer hatte große Probleme, die Mannschaft zusammenzuhalten. Er hat gesagt, wir haben mit starken Deutschen gerechnet, aber dass sie so stark sind, hätten wir einfach nicht gedacht. Dann, ich glaube, Klinsmann mit dem 2-0, Jugoslawien kommt nochmal ran, aber dann wieder Matthäus.
Aber auch dieser Katanec, das ist eine Kampfmaschine. So wie auf der anderen Seite Lothar Matthäus. Lothar Matthäus springt über das ausgestreckte Bein von Jürgen. Kann er nochmal schießen? Schießt er! Tor!
Lothar Matthäus! Das ist das Tor, das alle, glaube ich, jetzt im Sinn haben.
Was für ein herrliches Tor!
Aus 20 Metern.
Mit dem rechten Fuß unten ins rechte Eck vom Torhüter aus gesehen von Ivkovic. Das Ding saß erneut.
Reporter Sprenzel,
und Jochen Sprenzel.
Fans, die Deutschen,
und das, ich glaube, wenn jemals das Adjektiv unwiderstehlich eine Rolle gespielt hat in der Sportreportage, dann wäre es hier angebracht gewesen. Das war wirklich unwiderstehlich. Also es gab keine Chance, Lothar Matthäus bei diesem Sprint und Solo aufzuhalten.
Interessanterweise, das ist ja das Tor, was man mit ihm verbindet. Ja. Und da wurde aus Lothar Matthäus, dem wahrscheinlich internationalen Star, ein Weltstar. Er wurde Weltfußballer, der einzige, den wir haben in Deutschland, bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge wurde es zweimal, da gab es aber noch eine andere Wahl. Der Modus hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Alle haben dieses 3-1 in Erinnerung und er selber, Lothar Matthäus, hat gesagt, das 1-0 fand ich viel schöner, es ist unspektakulärer, aber er machte es mit links. Und das war das Produkt des Trainings mit Giovanni Trapattoni. Der hat das mit dem damals bei Inter Mailand. Und witzigerweise, ich habe letztens mit Thomas Helmer gesprochen, der auch mit Trapp gearbeitet hat in Bayern. Er sagt, das war ein genialer Typ, der so detailversessen war. Der hat mir erzählt, dass er zum Beispiel Carsten Janka und Alexander Zickler, die waren ja super Stürmer, aber keine großen Fußballer. Er hat gesagt, okay, die haben keinen linken Fuß, das muss ich mit denen trainieren. Nach den bayerischen Trainingseinheiten hat er die beiden genommen und hat als wirklich Fußballlehrer mit denen da gestanden und denen den Abschluss mit links beigebracht. Und nochmal und nochmal und nochmal. Mhm. Und da fühle ich mich dran erinnert, als Lothar Matthäus sagte, über dieses Tor freue ich mich so, weil das das Ergebnis von harter Arbeit ist.
Ja.
Na, für uns das einfach so im Spiel passiert das dann so, aber das ist ja, Fußball ist ja auch Technik. Kannst du die Ballmitnahme so, legst du ihn dir dahin, weißt du, was du da machst, das läuft ja so intuitiv und da war er ganz stolz drauf, auf dieses 1-0. Ich fand das Detail interessant für ja, dieses total. Spiel gegen Jugoslawien.
Ja, weil man hat ja wirklich nur dieses zweite Tor,
ja, also erzielt. Ja, aber das andere Kopf, fand er irgendwie schöner oder für ihn beeindruckender. Ja. Also Deutschlands Start war geglückt und es ging auch einfach mal so weiter, das muss man sagen. War eine coole Nummer, kann man schnell erzählen, gegen
5-1 gegen
den Kölner Keller.
Ach, das war nicht Katar.
VAR, ne? Ja doch.
VAE.
Die Vereinigten Arabischen Emirate.
VAR?
Ne? VAE. Genau.
Katar, Oman, ist irgendwas von da unten auf jeden Fall.
Haben sie 5-1 gewonnen.
Und es hat doll geregnet, das weiß ich noch.
Und was ich auch witzig fand, war, dass der Scheich dem Torschützen von den Vereinigten Arabischen Emiraten für diesen Ehrentreffer einen Rolls Royce geschenkt hat. Sowas bleibt bei mir, weißt du,
Alltag,
ja, ich bin ja so eine alte Krämerseele und denke, das gibt's doch überhaupt nicht. So ein Rolls Royce fucking 1-5 und da kriegst du einen Rolls Royce für? Bist du denn irre? Ja, und ich hatte halt nur Led Zeppelin. Ne? Ja, es war nicht viel, aber musste für mich reichen. Letztes Spiel gegen Kolumbien.
Ja.
Was haben wir da für Erinnerungen? Carlos Valderrama, wie er da von diesem Golfkart runterspringt. Vorher
eigentlich dachte man, ist er verletzt. Halt
tot.
Genau, eigentlich dachte man, möglicherweise nicht schaffen.
Es ging auf der Bahre runter, ja, eigentlich.
Eigentlich, ja.
Hat schon mal ein Reporter gesagt.
Ja, viele Reporter haben
es die Bahre runter. Es ging auf der Bahre runter.
Ja. Ja. Ja, und dann wurde er aber ganz schnell wieder, es war wie ein bisschen wie bei Dornröschen. Er wurde wach geküsst.
Ja, so, dann war er wieder da, ja, mit seinen Locken. Ja, das war ein 1-1, aber Deutschland war weiter als Gruppenerster, Argentinien als Gruppendritter. Das war ja auch der Modus, ne?
Ja.
Als Gruppendritter ging Argentinien weiter, man traf sich, Stichwort deutscher Weg ins Finale.
Ja.
Wobei, das war bei den Italienern ja ähnlich, 82, auch da sind sie ja in dieser Unentschieden-Gruppe weiter und wurden am Ende.
Ja, oder bei den Niederländern. 1990, das war ja auch eine ganz furchtbare Gruppenphase,
oh ja.
Mit den Engländern und mit den Iren, das war ja alles nicht lustig und die trafen sich ja vor allen Dingen auf Sardinien und haben da gespielt, da gab es ganz wüste Massenschlägereien zwischen holländischen und englischen Fußballfans und am Ende waren die Niederländer Dritter nur und trafen auf Deutschland im Achtelfinale.
Das Los entschied. Es hätte auch Irland sein können, ne? Weil sie eben genau gleich auf waren, der Gruppe entschied, in dem Fall das Los. Habe ich auch so noch nicht, hat es bis dahin doch gar nicht gegeben, glaube ich, bei der Weltmeisterschaftsgeschichte. Ich kann mich nicht erinnern. Also wegen des Losentscheids traf dann tatsächlich Deutschland auf die Niederländer im Achtelfinale. Und Burkhard, wie es so deine gute Tradition hier ist, du bringst auch immer gerne mal eine Musik mit. Ja, du gehst ja da irgendwie durch deine Plattenstube und was hast du da gefunden?
Naja, es gab ja mehrere prägende Figuren und es war ja, wenn man so will, auch das Duell zwischen Inter Mailand und AC Mailand. Ne? Bei Inter Mailand spielten die drei Deutschen mit Brehme, Matthäus und Klinsmann.
Mhm.
Und beim AC Milan spielten Rijkaard, Van Basten und Hullit.
Mhm.
So, und zwei von denen, Frank Rijkaard und Marco Van Basten nämlich, haben ein ganz tolles Lied gemacht zum Sommer in Italien. Das im Prinzip beschreibt das Lied, warum das echt cool ist, in Italien zu sein in diesem Sommer.
Ist das der Van Basten?
Mhm. Hört man doch, ne?
Ist das dein Ernst?
Ja.
Ich finde ja Sänger cool, die das extra einsetzen, dass sie schief singen. Aber da müssen sie es reinbiegen in den geraden Ton. Und das ist jetzt der Rijkaard?
Ja.
Das klingt schon vor der WM wie ein Abgesang.
Nee. Es konnte nichts werden.
Nee, komm, weg damit.
Ich hatte ja das Vergnügen, da mit Astrid und Judith Borscht, ne, in dieser kleinen Dachmansarde auf Magnetic Island, das im Fernseher zu sehen.
Kannst du da mehr erzählen von den beiden?
das waren ganz, ganz tolle Mädchen. Also die waren wirklich ganz, waren Schwestern und die waren wirklich total nett, hatten so knallrote Haare beide und waren ganz freundlich, haben uns danach auch noch ein paar Mal getroffen, als wir wieder in Europa waren.
Aber das war's auch.
Ja, das war's.
War einfach mal
Nein, wir haben da zusammen gearbeitet und dann war es gut. Und dann haben wir zusammen Fußball geguckt und waren quasi, haben eine Nacht waren wir einfach nicht befreundet und dann ging es aber wieder.
Ja, absolut. Ja, ich meine, was war das denn für ein Spiel? Ne? Also ich meine, es gab ja nach gut 20 Minuten da schon diese Szene, die wird auch Frank Rijkaard und Rudi Völler überdauern. Das wird man sich noch in 100 Jahren angucken.
Ja, weil du einfach siehst, wie die Rotze da in Völlers Matte hängt. Ja, das muss man einfach sagen. Das
war in,
ja
so. In der Slow-Mo dieser Rotzzottel sich noch so dreht und immer weiter aufspannt und dann in der Locke landet. Ne? Ja. War das jetzt?
Ja, und dieses ungläubige Gesicht von Rudi Völler dazu. Ne? Dieses, das kann nichts, das, was ich jetzt gerade spüre, kann nicht passiert sein.
99% aller Menschen wissen jetzt, was wir beschreiben. Aber wir haben ja aus Hamburg die Frau, die uns da geschrieben hat, die will ja eingeführt werden in den Fußball, also im Sinne von, was war wichtig. Es war so, dass das eigentlich ein ganz lieber Mann war.
Der Frank Rijkaard.
Mhm. Wirklich. Und irgendwas war mit dem los. An dem Tag schief in der Birne.
Komplett ausgerastet.
Der hat den einfach bespuckt.
Er hat ihn angerotzt.
Angerotzt. Und was sagte Rudi Völler? Der Platzverweis.
Ja, dass beide dann, sind runtergeflogen.
Naja, genau. Und eigentlich Hans van Breukelen hätte mit Rot vom Platz gehört, weil er kurze Zeit nach dieser Spuckattacke den Stollen oder den Fuß in den Völler im eigenen 5-Meter-Raum reingerammt hat und ihn dann noch beschimpft hat. Und es überschlugen sich die Ereignisse. Frank Rijkaard kam auch nochmal dazu und kniff ihm ins Ohr. Ne, dem Rudi Völler, der drehte ja nicht durch, aber der sprang empört auf und bekam einfach mal die rote Karte für nichts. Das ist ja der Hammer.
Und beim Runtergehen hat er ihn ja nochmal angerotzt.
Frank Rijkaard und Rudi Völler sehen rot, die gehen runter und dann geht Frank Rijkaard, der trabt so an und im Vorbeilaufen rotzt er ihm nochmal genau an die gleiche Stelle wieder und dreht sich lachend weg und dann war natürlich der Ofen aus für Rudi Völler.
Ja.
Man weiß auch nicht genau, was da im Kabinengang passiert ist, das haben sie offen gelassen.
Ne, es ist, glaube ich, fast eskaliert.
Ja.
Ne, und man musste dann beide wirklich in die Kabinen bringen und es hat relativ lange gedauert, bis sie dann auch darüber sprechen konnten.
Ja, und dann haben sie ja ihre Werbung gedreht für Alles in Butter und
aber für
gute Sache, Zweck, ne? Die Werbeeinnahmen da wirklich weiter verwendet. Eigentlich haben sich die Wogen relativ schnell geglättet. Und weißt du, wer sich mega geärgert hat? Hans van Breukelen. Ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, das war ja auch so ein Hitzkopf, der diese deutsch-niederländische Vereinschaft wirklich gelebt hat. Der hat gesagt, wir sind solche Idioten, solche Esel gewesen, dass wir mit dem Talent, das wir hatten, dieses Spiel auf diese Weise dann weggeworfen haben. Mhm. Das heißt, sie haben sich ja selber eigentlich im Weg gestanden, weil durch diesen Platzverweis wurde Platz geschaffen auf dem Platz. Und Frank Rijkaard war ein ganz wichtiger Verbindungsspieler von Defensive in Offensive. Der fehlte dann auf einmal. Und Jürgen Klinsmann machte das Spiel seines Lebens zusammen mit Guido Buchwald. Und der hatte Platz da vorne.
Und Andy Bremer.
Konnte laufen.
Ja. Und Andy Bremer.
Ja.
Die drei waren wirklich überragend, muss man sagen. Und haben wir dann auch relativ schnell und souverän 2-0 rausgeschossen. Dann gab es noch einen Elfmeter für die Niederlande kurz vorm Ende. Aber eigentlich hat das Ding nie gewackelt, muss man sagen.
Es hat nie gewackelt. Und so hat Deutschland dieses Kapitel geschlossen. Deutschland gegen Niederlande, WM 1990. Ein Spiel für die Geschichtsbücher. Guido Buchwald, der technisch immer so ein bisschen schlechter wegkommt, hat auch Franz Beckenbauer gesagt, als er eigentlich war. Der hat ja sogar Übersteiger da gemacht, um die Assists einzufahren für Jürgen Klinsmann. Der hat da schon echt ein sehr cooles Spiel gemacht. Und übrigens, Franz Beckenbauer sagte, das war für ihn der konstanteste und der beste Spieler dieser Fußball-Weltmeisterschaft, Guido Buchwald.
Genau, hat er nach dem Turnier gesagt, also wenn er einen hervorheben müsste oder sollte, dann hat er so, heute wird das ja kein Mensch mehr machen, kein Trainer. Die Mannschaft und super funktioniert und jeder für jeden und so. Nein, Guido Buchwald.
Auf der Pressekonferenz, auf der er dann auch sagte, Deutschland ist auf Jahre hin unschlagbar, wenn jetzt noch die Spieler aus dem Osten dazukommen. Ja. Genau in dieser Pressekonferenz hob er Guido Buchwald auf den Schild. Ja, Burkhard, so stand Deutschland im Viertelfinale und wir waren immer noch in Australien und den USA. Hast du noch Reaktionen?
Ja, ich habe noch, aber jetzt kannst, ich habe doch jetzt schon eine gelesen. Du kannst ja auch noch
ich
eine.
Ich habe auch eine hier. Du, schau mal. Ja, weil wir kriegen ja von euch über info@jogo-bonito.de immer wunderbare Mails. Hier jetzt eine von Andreas, der begeistert ist. Er schreibt: Hallo ihr beiden, was für ein großartiger Podcast. Ihr abonniert prächtig, stichelt euch auf liebevolle Art und Weise, aber immer mit Respekt, in Klammern sehr wichtig. Verfügt über einen guten Sinn für Humor. Ich liebe die feinsinnige Ironie eurer Kommentare. Seid wunderbare Musiker. Oh, Gianni, er will's. Ah, Leute, wir haben heute tatsächlich, weil wir beide nach Katar fahren.
Ja, übermorgen ist es soweit. Ja.
Übermorgen fliegen wir beide in der gleichen Maschine.
Ist das so?
Sollen wir uns nebeneinander hin? Ich will nicht neben dir sitzen.
Ich möchte das auch nicht.
Wir reden eh nicht
mit. Aber wir könnten noch einen Podcast aufnehmen auf dem Flug.
Ja, ja, genau. Es geht übrigens weiter auch in Katar. In zwei Wochen.
Ja, aber nicht über Katar, sondern nur aus Katar.
Machen wir dann eigentlich deine Lieblings-WM?
1930.
Ja, ne?
Ja.
Ich freue mich! Ja, O Gianni werden wir am Ende tatsächlich nochmal singen, aber in einer, ich sag mal, klerikalen Art.
Ja, oder sakral kann
sakral,
man auch sagen. Ja.
Sakralen Art, ja. Genau. Also, ist, oder? Du hast ja hier so eine Orgel, ne? Ich ja. glaube, da begeben wir uns dann nochmal ins Nebenzimmer. Da steht irgendwie so ein E-Piano von deiner Tochter. Ja, also weiter mit der Mail. Ihr seid tolle Reporter, profunde Kenner auch der abseitigen Facetten unseres Lieblingssports. Es ist ein Genuss zu hören, wie ihr euch die Bälle zuspielt und wie gut und lustig ihr uns durch eine gute Stunde Podcast moderiert. Einfach klasse, das Dauerthema Gendern zwischen Sven und der Gattin von Burkhardt. Aber das immer mit einer fantastischen Mischung aus Respekt und Witz. Großes Lob für eure tolle Arbeit. Das motiviert uns sehr. Lieber Andreas, herzlichen Dank. Und ja, das ist eine von vielen Mails, die wir bekommen. Wir freuen uns wie Bolle, dass euch das Ding so viel bedeutet. Burkhardt und mir ist das auch nicht einerlei. Macht sehr viel Spaß. Der Fußball. Hier hinzukommen, okay, muss auch sein. Ja. Weil, wenn wir hier nicht säßen, könnten wir es nicht machen. Mhm. Aber ich rede gern über Fußball.
Ja, ich würde ja gerne nochmal im Achtelfinale verharren wollen in ja. Italien bei der Weltmeisterschaft, weil es gab ja noch das großartige Duell zwischen Brasilien und Argentinien. Wir wollten ja ein bisschen die Argentinier auch verfolgen von Anfang bis Ende.
Habe ich eben Messerstecher gesagt? Nadelstecher wäre korrekter.
Ne? Nadelpiekser wäre besser gewesen.
Aber das stimmt dann auch. Erzähl ja, mal.
Carlos Bilardo, der Trainer der Argentinier, hat später mal gesagt, dass es durchaus gängige Praxis in Argentinien war, zumindest bei den Clubs, die er betreut hat, dass er seinen Spielern Stecknadeln mit an die Hand gegeben hat, dass sie die beispielsweise bei Eckbällen oder bei Freistößen, wenn man sich so ein bisschen Respekt verschaffen musste vom Gegner, und du hast sie eingesetzt.
Einfach ja, dass sie so eingesetzt. Deswegen, Leute, also Messerstecher, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Stecknadeln sind kleiner, aber nicht minder gemein, ne?
Das ist wahr. Aber Brasilien gegen Argentinien, das war im Prinzip ja wirklich, es war ein tolles Fußballspiel, aber nur von einer Mannschaft, und das war die brasilianische. Mhm. Ja, die haben wirklich, die haben so toll gespielt und haben es aber einfach nicht geschafft, es zu gewinnen. Also das Spiel kann ich mir noch sehr gut erinnern. Das habe ich auch auf meiner, in meiner Dachkammer da geguckt, mitten in der Nacht in Australien. Alleine da noch, die anderen hat das nicht so interessiert. Und habe nur gedacht, das kann nicht sein, meine Brasilianer.
Wie oft die Latte getroffen haben, das Lattenkreuz, den Pfosten.
Careca hat geschossen, was das Zeug hier war, wirklich gut. Aber das Tor nicht gemacht, ist danach auch weinend zusammengebrochen auf dem Platz. Wurde von Diego, vom großen Diego Maradona getröstet. Der konnte sich gar nicht richtig freuen, weil er die Tränen von Careca trocknen musste. Und dann dieser eine geniale Moment, der Pass von Maradona auf Caniglia, der dann noch den Torhüter aussteigen lässt und der dann das Tor macht.
Ja, das fand ich auch genial. Also wenn man über Genialität von Fußballern spricht, Goycochea, ich habe ein Interview hier vor unserem Podcast gesehen, wo er sagt, in dieser Szene siehst du ja nicht nur den tollen Pass, sondern dass er mit dieser Aktion, er führt den Ball durchs Mittelfeld und wird von vier Brasilianern attackiert. Mit anderen Worten, die haben so ein bisschen den Caniglia aus den Augen verloren. Mhm. Und dadurch, dass er eben so wie so ein Magnet war, der den Eisenstaub anzog, Diego Maradona, dass alle kamen, war Platz für die anderen. Und wenn du dann aus dieser Bedrängnis diesen Pass dann spielen kannst, dann sind das natürlich geniale Momente. Ne?
Ja.
Das Ganze übrigens, was ein wichtiges Detail ist, Burkhardt, weil ich ahne, worauf du hinaus willst. Bei sengender Sonne und 40 Grad im Schatten.
Ja.
Und es war viel Durst auf dem Platz. Selbst die Südamerikaner müssen da trinken. Das ist total wichtig.
Ja, und der argentinische Physio wusste das und brachte viele, viele Flaschen.
Viele Flaschen, ne?
Viele Flaschen Wasser auf dem Platz in einer Spielunterbrechung.
Für alle.
Für alle, also auch für die Brasilianer.
Das ist total nett.
Und die griffen auch begierig zu, vor allen Dingen der Sportkamerad Branco. Und der sich aber danach dann nicht mehr gut fühlt. Jetzt muss man dazu sagen, es gab Flaschen, es gab vor allen Dingen zwei große Flaschen auf dem Platz. Und diese Flaschen waren eigentlich identisch, wenn da nicht auf der einen Flasche ein andersfarbiger Deckel drauf gewesen wäre.
Also zwei Flaschen waren so markiert. Also es waren viele Flaschen, sagen wir mal, und zwei waren ein bisschen auffällig.
Und als ein Mitspieler von Diego Maradona die falsche Flasche, ich erkläre gleich warum, die falsche Flasche greifen wollte, um daraus zu trinken, rief Diego, nein, Vasco
nicht, nicht
diese Flasche.
Aha, also Diego, kann man erahnen, dass er sozusagen der Komplize von Carlos Bilardo, der den diebischen Plan zusammen mit dem Physio hatte, da vielleicht was reinzumengen, dass der Komplize auf dem Platz war, die Hand Gottes, der da sagte, Vasco nicht die Flasche.
Ja. Warum Komplize? Weil der Sportkamerad Branco, der brasilianischen Seleção, der die andere Flasche griff und beherzt austrank,
also die markierte,
sich nicht mehr richtig wohlfühlte danach. Er fühlte sich beklommen, hatte auch so leichte Unschärfe im Blick, Bewusstseinseintrübung und schlief nach diesem verlorenen Achtelfinale im Bus auf dem Weg zum Hotel ein. Und er hat nachher gesagt, das ist ihm vorher und nachher nie wieder passiert. Er hat keine Dopingprobe abgeben müssen und es gibt...
Legt die Vermutung nahe?
Es gibt die ziemlich feste Behauptung und das ist die ziemlich handfeste Vermutung, dass der Physio von Argentinien die eine Flasche mit Rohypnol präpariert hat, eine Rohypnol-Tablette aufgelöst hat. Das ist sowas ähnliches wie K.O.-Tropfen in Tablettenform.
Das Ganze in einem Achtelfinale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Brasilien spielt gegen Argentinien. Mhm. Wir reden ja jetzt nicht von Puppenkino da, ne? Sondern Nein. Das ist schon ein wichtiges Spiel.
Ja.
Und dann haben die den sozusagen auf die Weise um die Ecke gebracht. Oder, also Brasilien geschwächt, kann man nicht anders sagen. Übrigens wurde Diego Armando Maradona später mal darauf angesprochen. Und als es um den Vorwurf ging, schmunzelte er auf eine sehr südamerikanische Art und Weise, gab aber nie offen zu, dass es so war.
Ja.
Aber es gilt als fast sicher, dass es so war.
Herr Carlos Bilardo, der Trainer, hat gesagt, ich kann nicht sagen, dass es nicht passiert ist.
Wobei, das ist jetzt nicht der deutsche Weg. Ich glaube, sowas hat es in der deutschen Nationalmannschaft nicht gegeben auf dem Weg in ein Finale, soweit ich weiß.
Na, über 54 gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, was da möglicherweise an Zugaben für die deutsche Mannschaft gegeben hat. Ne? Die haben ja später alle Gelbsucht gehabt nach dem Spiel und da gibt es schon, also die Ungarn haben auch vermutet, dass die Deutschen gedopt gewesen sind tatsächlich.
Ach, ja. Das ist ja interessant. Hm. Ja, Wahnsinn. Und so war Argentinien dann tatsächlich.
Ich kann nicht sagen, dass es nicht passiert ist. Das finde ich super.
Ja.
Also da musst du einfach erstmal dreimal um die Ecke laufen.
Ja, das ist schon eine Schurkerei ohne Ende davon Argentinien.
Großartig.
Und dann der weitere Verlauf dann mit Jugoslawien 3-2 nach Elfmeterschießen. Wir haben es gesagt, ne? Maradona verschießt einen Elfer und Goycochea, der Held der Argentinier, hält zwei. Und so ging es dann für sie weiter bis ins Halbfinale und da dann gegen Italien. Aber soweit sind wir noch nicht, Burkhard.
Nein, es gibt ja noch ein anderes Achtelfinale und ich möchte ganz gerne wenigstens noch ganz kurz über Irland sprechen. Die Iren waren zum ersten Mal tatsächlich bei einer Weltmeisterschaft dabei mit Jack Charlton, dem großen Jack Charlton, dem Bruder von Bobby Charlton als Trainer, also ein Engländer, der die irische Nationalmannschaft trainiert und die haben sich in so einem Zentimeter-Finish qualifiziert mit einem Sieg auf Malta damals und da waren 6000 Iren mit auf der Insel Malta und so. Also es war einfach eine ganz große Begeisterung im Land und ein ganz großer Fan der irischen Fußballnationalmannschaft ist ja Larry Mullen.
Das Larry wird Mullen Junior. Natürlich, Junior, der Vater Larry Mullen ist Jazz-Schlagzeuger gewesen und er selber hätte auch Jazz-Schlagzeuger werden sollen, aber wurde dann eben Schlagzeuger von U2, großer Fußballfan.
Absolut und Larry Mullen hat zusammen mit der irischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1990 den wunderbaren Song Put Them Under Pressure aufgenommen. Ein Song, der 13 Wochen lang auf Platz 1 gewesen ist in den irischen Charts. Das ist für meine absolute Lieblingspassage.
Wenn man es weiß, hört man Larry Mullen Jr. am Schlagzeug durch.
Also so gut kenne ich die Musik nicht aus. Aber
ja, das merkt man auch wegen Status Quo.
Hier, Jack Charlton.
Ich finde Larry Mullen Jr. ziemlich cool, um ehrlich zu sein.
Ja, ja. Also 13 Wochen lang Nummer 1 in Irland.
Ja.
Und die Iren haben ja dann nicht nur die Gruppenphase überstanden in dieser komplizierten Gruppe mit England, den Niederlanden und Ägypten, sondern haben dann im Achtelfinale auch noch die Rumänen weggehauen, auch im Elfmeterschießen, haben sich da mit einem 0-0 nach 120 Minuten...
Ohne Ende Elfmeterschießen bei dieser WM.
Furchtbar, ne?
Ja, danach haben sie auch die Rückpassregel.
Die Iren haben sich durchgelogen. Man muss es so sagen, aber es war denen ja scheißegal. Die hatten zum Ende des Achtelfinals gegen Rumänien, nach 120 Minuten, hatten die in dem ganzen Turnier 2 Tore geschossen.
Das Ding ist, nach dieser WM hat die FIFA wirklich die Rückpassregel eingeführt, ne, nach der Torhüter den Ball nicht aufnehmen darf, um einfach mehr Aktionen ins Spiel zu bringen. Das war Wahnsinn, wie oft es da Elfmeterschießen gab, ne, Burkhard?
Das stimmt. Und dieses Elfmeterschießen gegen die Rumänen ist bis heute in der irischen Fußballgeschichte oder in der irischen Fußballkultur sozusagen das absolute Highlight, zusammen mit dem Europameisterschaftsgruppenspiel gegen England, als ja auch gewonnen wurde damals in München 1988. Und dieses Spiel gegen Rumänien hat dann am nächsten Tag ein irischer Journalist hat gesagt, eines Tages werden wir uns gegenseitig fragen, wo warst du an dem Tag, als Packy Bonner den Elfmeter von Timofte hielt.
Ja, Wahnsinn.
Es war nur das Achtelfinale, im Viertelfinale sind sie dann ausgeschieden, haben ein super Spiel gemacht, kamen zurück nach Dublin, ja, am selben Tag, als sie nach Dublin zurückkamen, sollte Prince in Dublin ein Konzert geben. Prince, der große Prince.
Der große Prince.
Der große Prince. Und hat das Konzert abgesagt, weil alle Menschen auf den Straßen waren und keiner mehr zu seinem Konzert gekommen wäre, ist das Konzert mit Prince ausgefallen tatsächlich. Und am selben Tag ist auch Nelson Mandela in Dublin gelandet. Das hat auch kaum jemand mitgekriegt. Aber Nelson Mandela war immerhin so clever, sich abends hinzustellen beim offiziellen Empfang und den Iren zu ihrer wunderbaren Fußballnationalmannschaft zu gratulieren.
Wahnsinn. Also wo warst du, dieser Gedanke?
Wo warst du, genau.
Wo warst du, als im Tonstudio alles schief ging? Natürlich im Trikot der Nationalmannschaft.
Ich bleibe am Ball. Ich bleibe am Ball.
Das ist doch die Nationalmannschaft, oder?
Das hatten wir schon mal besser.
Die Tonspur, ne?
Das machen wir noch einmal, das hatten wir schon mal besser. Das war noch nicht ideal.
Nee, das würde ich auch sagen. Burkhard. Wo ist das denn her? Was für einen Schatz hast du denn da schon wieder gefunden?
Das ist die Aufnahme, die quasi im Tonstudio mit Udo Jürgens entstanden ist. Es ist nur die Singspur der Nationalmannschaft, aufgenommen von Sepp Maier. In den sogenannten Sepp Maier-Tapes ist das zu finden. Oh. Und ich muss sagen, als ich es gefunden hatte, war ich baff. Ja? Weil ich finde das so großartig. Aber die machen das mit viel Werbe.
Die Amerikaner haben ihre Nixon-Tapes und wir haben die Sepp Maier-Tapes. Die sind aber fast genauso schockierend. Wie geil. Ja gut, nicht alles kann gelingen, Burkhard. Das ist ja auch klar.
Ja. Ja, das stimmt. Bei Toto Schillaci war es ja so, dass alles gelungen ist in diesem einen Sommer. Toto Schillaci, der Mittelstürmer der italienischen Fußballnationalmannschaft, später dann zum besten Spieler des Turniers gewählt.
Ja, irgendwas muss die Italiener kriegen.
Absolut. Er war Torschützenkönig mit 6 Treffern. Der kam aus dem Nichts.
Aus dem Nichts.
Er kam wirklich aus dem Nichts. Er kam zwar von Juventus Turin, aber als er nominiert wurde, hat er sich schon gedacht, oh, ist ja cool, dass ich auch dabei bin, dann kann ich das aus nächster Nähe mal so miterleben und habe keinen Druck, weil ich sowieso nicht spielen werde. Ja. Er war eigentlich gefühlt der Stürmer Nummer 5. War der Stürmer Nummer 5.
Ja.
Und dann im ersten Spiel gegen Österreich, wo Italien gar nicht schlecht gespielt hat, aber einfach kein Tor geschossen hat, hat der Trainer einfach irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was versuchen, was völlig verrückt ist und gegen meine Natur, und hat Schillaci eingewechselt. Und Schillaci kam auf den Platz und schoss das erste Tor für Italien zum 1-0-Sieg gegen Österreich. Es war der erste Treffer von insgesamt 6, die Schillaci erzielt hat in diesem Sommer, der Italien komplett verrückt gemacht hat.
Ja, da freuen sie sich noch, ne?
Ja, aber dass der Trainer Azeglio Vicini ihn wirklich eingesetzt hat, war damals die Überraschung schlechthin. Im italienischen Team kam wirklich keiner mitgerechnet. Und er hat sich dann in die Stammelf tatsächlich gespielt, der Schillaci, und hat später mal gesagt, meine ganze Karriere hat eigentlich nur 3 Wochen gedauert. Das ist irgendwie, ich finde es ganz cool. Ich finde es ganz cool zu sagen. Ich meine, er ist in Palermo im Süden Italiens unter sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, war wirklich Straßenfußballer, weil er es wollte, sondern weil er es musste.
Ja.
Hat dann viele Jahre in Messina gespielt in der zweiten Liga und ist dann als Torschützenkönig aus der zweiten Liga zu Juventus gekommen. Hatte dann ein Jahr bei Juventus, das ganz ordentlich lief, und ist dann eben nominiert worden. Danach, nach der WM, als er dachte, okay, und jetzt stehen alle Türen offen, musste er dann feststellen, okay, die Form meines Lebens kriege kriege ich nie wieder.
Ja.
Bei Inter Mailand hat es nicht funktioniert. Mhm. Und dann ist er nach Japan gegangen, hat sich da noch ein bisschen die Taschen voll gemacht, kam zurück und irgendwann war das Geld auch alle. Mhm. Und dann ist er irgendwann tatsächlich im italienischen Dschungelcamp gelandet.
Ja, ich meine, solche Wege gibt es dann eben. Was haben da nicht auch im deutschen Dschungel schon für Spieler gesessen in diesem Dschungel? Ja, Italien, also...
Ich habe noch eine Sache, Sven. Bei der... Salvatore, so heißt er eigentlich mit bürgerlichem Vornamen, Toto Schillaci, hat, finde ich, jetzt auch noch in einem Zitat ganz toll zusammengefasst. Und da hat er irgendwie auch was gesagt, von dem ich denke, eigentlich ist er einer von uns. Also eigentlich könnte der hier auch bei Jogo Bonito sitzen. Er hat nämlich mal irgendwann gesagt in dem Interview, es ist vorgekommen, dass mir Leute weinend um den Hals gefallen sind. Und es ist doch super, wenn man die Menschen zum Lächeln bringt, sie glücklich macht. Für den Rest des Lebens bleiben mir die Erinnerungen an die WM 1990.
Ja, ist ein Schatz, den er einfach hat und auch behalten darf. Aber es bleiben auch natürlich die trüben Erinnerungen für Italien an das Halbfinale. Das muss man einfach mal so sagen. Es war ja alles bereitet und dann spielt man ausgerechnet in Neapel gegen Argentinien, gegen Maradona. Seine Geschichte in Neapel ist natürlich die, dass er gegen den italienischen Norden, den reichen Norden mit Neapel, italienischer Meister wurde und da eine Ikone war und immer noch ist. Wenn man jetzt durch Neapel fährt, sieht man immer noch Maradona als Wandbild da auf den Häusern. Und genau in dieser Stadt, bei dieser Weltmeisterschaft, auf die die Italiener so stolz waren, dass sie sie eben dahin gebracht haben, spielte also Italien vor 60.000 Zuschauern gegen diese Argentinier. Argentinien war ziemlich verhasst, aber nicht dieser Maradona. Es war schon so
ambivalent.
Sehr komisch, ambivalentes, waren gemischte Gefühle an diesem Abend, muss man sagen.
Ja.
Und da ging es weit, es ging sehr weit und es ging ins Elfmeterschießen für Italien.
Und in diesem Elfmeterschießen schlug dann wieder mal die Stunde von Sergio Goycochea. Maradona verwandelte den vierten Elfmeter für Argentinien in Neapel. Es war mucksmäuschenstill im Stadion, eine ganz beeindruckende Atmosphäre trotzdem. Und man hört, finde ich, beim Kommentator der RAI, also des staatlichen italienischen Fernsehens, schon im Elfmeterschießen selbst, dass es ein unheilvolles Ende finden wird.
Und dieser Elfmeter von Maradona, hat er den Torhüter ausgeguckt?
Ja.
Glaubst du ja, weil der ist so ganz lässig, flach, halb links reingeschoben.
Nicht richtig platziert.
Glaubst du, er ist ausgeguckt oder hat er es einfach... so gedacht, okay, 50-50, ich mach so, weil es sah so lässig aus, aber das ist schon Ausgucken auf dem Niveau, ne?
Ja, kann mir nicht anders vorstellen.
Aber genauso hat er auch eigentlich gegen Jugoslawien verkackt mit diesem Elfmeter. Da ging er auf jeden Fall rein und das italienische Ende war ein relativ nüchternes, weil in der Tat, das ist so wie der Stöpsel, den du irgendwann mal aus der Badewanne rausziehst und dann ist alles auf einmal weg.
Quattro tiri, quattro gol per l'Argentina che veramente ha un passo dalla finalissima. E va Serena a tirare dal dischetto.
Aldo Serena.
L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini
che
non avremmo mai voluto.
In Italien.
Ja.
Ein Land der Emotionen. Da, also wenn du da die Eröffnungsfeier gesehen hast, mein lieber Mann, auch der Freizügigkeit. Also so eine Eröffnungsfeier werden wir nicht. Hast du das auch gesehen?
Nein,
die Models, die da bei der Eröffnungsfeier.
Sowas wurde in Australien nicht übertragen, sowas. Das ist ja
Alter, ich habe mir das nochmal angeguckt. Stell dir das jetzt mal in Katar vor. Ja? Ja gut, das war also.
Ich möchte mir gar nichts vorstellen, was in Katar ist.
Nein, also die emotionalen Italiener gehen also sang- und klanglos raus aus diesem Turnier. Sie gewinnen dann am Ende das Spiel um Platz 3 gegen England mit 2-1, aber ey.
Ist da halt. Übrigens hat man Schillaci nochmal einen Elfmeter überlassen, damit er auch wirklich Torschützenkönig wird. Normalerweise hätte Baggio den Elfmeter geschossen, Schillaci durfte es dann machen. Und es gibt eine ganz tolle Zusammenfassung, also wie man quasi das Wirken von Schillaci bei dieser WM beschreiben kann. Das hat die Süddeutsche aufgeschrieben. Die hat nämlich die Geschichte überschrieben mit der Überschrift Herr Niemand mit den Kinderaugen.
Ha.
Und erinnerst du dich, der hatte ja auch wirklich immer diese weit aufgerissenen Augen, die wirklich geleuchtet haben.
Ja.
Wie Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum.
Ja, das stimmt.
Und das war, glaube ich, das hat die Menschen gefangen, oder?
Ja.
Dieser
ja,
Ausdruck.
Übrigens war das Halbfinale der Italiener vor dem Halbfinale der Deutschen gegen England. Und Maradona ging davon aus, dass er im Finale auf England trifft. Und hat auch England die Daumen gedrückt. Warum auch immer, es kam aber anders. Diego Armando Maradona hat die Rechnung ohne den Olaf gemacht. Weil Olaf war im Halbfinale natürlich das große Ding. Die Überraschung von Franz Beckenbauer.
Olaf Thon.
Der durfte dann spielen, Olaf Thon. Und im Elfmeterschießen hat er einen ganz entscheidenden verwandelt gegen Peter Shilton, den 40-jährigen Torhüter. Und der Olaf hat mir erzählt, ich habe da gestanden, habe die Hosen voll gehabt, habe aber immer gesehen, der springt erst, wenn geschossen ist. Das heißt, der Olaf dachte sich, ich muss nur irgendwo in die Ecke schießen, dann kommt der da eh nicht hin, weil der Shilton erst springt, wenn er weiß, wohin er springen soll.
Du musst nur das Tor treffen. Der stand lange auf der Linie und der ist ja dann in die richtige Ecke gegangen. Und ich habe den ja jetzt nicht präzise und hart geschossen. Und die Rechnung ging auf. Nervös war ich, mit Sicherheit. Aber ich habe das Tor getroffen und Peter Shilton flog hinterher.
Ist das nicht in so einem großen Spiel genial?
Ja, aber das, jetzt weiß man auch, warum der Olaf auch der Professor genannt wird.
Der stellt sich da hin und sagt, okay, ich beobachte den jetzt mal. Ja. Man denkt ja immer, die machen da gar nichts. Die gehen nur hin und zum Punkt, Elfmeterschießen ist schon eine hohe Kunst.
Ja, total.
Und da hat sich das ausgeguckt.
Und da fing es an, das Trauma der Engländer beim Elfmeterschießen. Ne?
Yes, well.
Was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie selber die furchtbar vergeigt haben gegen Bodo Ilgner, der jetzt auch nicht gerade als Elfmeter-Killer bekannt war.
Der hat gar nichts gehalten bis dahin. Nein, der war richtig gehend schlecht. Das wusste auch Franz Beckenbauer. Und ich meine, er wurde einmal angeschossen gegen England und einmal flog das Ding in den Nachthimmel.
Ja, und bei der BBC klang das so.
So now Stuart Pearce, who's done the job for Nottingham Forest, can he do it for England? He can't! Ilgner has made a save! Olaf Tone has got an opportunity here to put the Germans 4-3 up in the shootout. He has! They lead 4-3 and that means that England have to score the next one to stay in it. What a responsibility for Chris Waddle now. Ilgner knows that if he keeps Waddle out here, Germany are in the final and England are out. Would you want to be Chris Waddle now? And England are out of the World Cup. West Germany are through to the final on penalty kicks.
Aber so ist auch das Gefühl, ne? Ich meine, du bist im Halbfinale, scheidest aus und das Turnier ist eigentlich zu Ende, obwohl es noch nicht zu Ende ist. Du musst ja dieses Spiel um Platz 3 nochmal in die normale Seite. Ne? Das kann man sich auch echt sparen, Sven, dieses Spiel um Platz 3. Ich will das nicht mehr.
Sagen ja viele so, Mensch, in Stuttgart dann das Spiel um Platz 3 bei der WM 2006 gegen Portugal und nochmal mit Olli Kahn. Und ich finde es so überflüssig. Ich mag den Sport, wenn er so, das ist ein bisschen erbarmungslos, aber es ist do or die. So ist Sport eben. Und Deutschland war im Finale und traf dann eben auf einem nicht so verschlungenen Pfad im Finale auf Argentinien, die sich da reingemogelt hatten.
Ja, und alle im deutschen Team waren sich klar, dieses Mal sind wir dran, dieses Mal sind wir so weit. Wir haben sie jetzt zweimal nacheinander verkackt. 82 gegen die Italiener, 86 gegen die Argentinier und diesmal sind wir dran. Und Lothar Matthäus hat später gesagt, wir wussten, dass wir besser sind und wir wussten, dass wir die Argentinier schlagen würden. Und so, finde ich, haben sie auch Fußball gespielt. Zweimal hatten sie es versucht, zweimal waren sie auf die Nase gefallen, beim dritten Mal hat es geklappt. Unter anderem auch für Pierre Lebarski, der bei allen drei Versuchen dabei war.
Ja, das ist richtig. Speziell der Lothar und ich, wir standen ja schon jetzt das dritte Mal da oben und zweimal haben wir nicht bekommen. Und das ist natürlich erst das Schöne, wenn man den Pokal in der Hand hält. Es war überwältigend. Zum Spiel muss ich noch sagen, ich glaube, wir haben es klar verdient gewonnen bei dem Elfmeter, glaube ich. Das war eine Konzessionsentscheidung zu dem Foul vorher am Orgenthaler. Aber insgesamt haben wir gerecht gewonnen. Ich glaube, wir haben hier 7 Spiele überzeugt und wir waren einfach die beste Mannschaft.
Ja, er spricht natürlich einen knibbeligen Punkt an. Die Argentinier waren natürlich außer sich. Also der damalige Staatspräsident Menem hat den Schiedsrichter auch aufs Übelste beleidigt. Maradona witterte eine Verschwörung auch von der Mafia nach dem gewonnenen Halbfinale der Argentinier gegen Italien. Also die Argentinier waren schlecht drauf und es ging da im Speziellen um diesen Edgardo Codesal Mendez. Das war der Schiedsrichter, der ein klares Foul an Klaus Augenthaler nicht sah. Das wäre ein Elfmeter gewesen, definitiv für Deutschland, und das Ding an Rudi Völler. Du, also keine Ahnung, ich habe bis jetzt auch schon wieder 5-6 Mal angeguckt, eher nein. Eher keiner.
Es ist so ein bisschen der neuralgische Punkt in diesem Finale, dass du kein richtig schönes oder wirklich herausgespieltes Tor geschafft hast, sondern dass du diesen geschenkten Elfmeter gebraucht hast, um dieses Tor zu machen.
Aber das ist wie das Leben selbst. Wann sind Spiele schon so von vollkommener Klarheit wie das 7-1 gegen Brasilien? Ganz oft ist es doch in dieser Grauschattierung. Aber am Ende, dieser Schlusspunkt, ich kann Pierre Littbarski in seiner Bewertung des Spiels komplett folgen. Aber interessant ist ja auch die Tatsache mit dem Mendes. Der war ja Ja, der hatte einen mexikanischen Pass, der war gebürtig aus Uruguay und wohnte da auch lange. Nee. Das heißt, das sind ja die Erzfeinde von den Argentiniern.
Das waren Uruguayer?
Ja, eigentlich, der hat halt nur einen mexikanischen Pass. Und der Menem sagte, der ist Gynäkologe, der soll wieder in den Kreißsaal und nicht auf dem Fußballplatz. Weißt du, das ist also der Diplomatensprache, ist das schon sehr eindeutig. Mhm. Die hatten also eine dicke Krawatte, die Argentinier. War den Deutschen aber scheißegal.
Ja, zu Recht.
Deutschland war Weltmeister. Wir müssen die Sache mit dem Elfmeter, weil das ist ja schon der Moment von Andi Brehme. Ja. Und auch der Moment von Lothar Matthäus, muss man sagen,
irgendwie
mit dem Turnierverlauf.
Schon.
Ja. Die müssen wir ein bisschen auflösen, weil du hast ein interessantes Statement gefunden von Karl-Heinz Rummenigge, der übrigens selber nie Weltmeister wurde. Mhm. Vielleicht schwingt das auch so ein bisschen mit, in dem, was er sagt. Es geht um Lothar Matthäus. Ist er eigentlich ein Held der Nationalmannschaft als Kapitän, als Weltfußballer?
Der Lothar ist im Grunde seines Herzens kein Held. Er ist kein Hosenscheißer, das würde ich auch nicht sagen, aber er ist kein Held. Und wenn sich ein Spieler auch nicht sicher fühlt, und ich glaube, diese Geschichte mit dem Schuh, die er da erzählt hat, die glaube ich nicht. Also ich glaube, er hat irgendwas erklären müssen, damit er eben irgendeine Erklärung da für die Medien parat hatte. Aber ich glaube ganz einfach, er hat sich nicht sicher gefühlt und es war richtig, dass er auch nicht geschossen hat.
Ja, Schuh, Moment, Papa arbeitet bei Puma, ne? Mhm. Immer schon Schuhe, kommt ja aus Herzogenaurach und war ein großes Thema. Was war denn da mit den Schuhen, Burkhard?
Naja, Lothar Matthäus hat später erzählt, dass da Stollen abgebrochen werden, dass er in der Pause die Schuhe wechseln musste und dass das neue Paar, das er angezogen hat, dass er mit dem nicht so vertraut war und sich nicht sicher gefühlt hat deswegen, weil er einfach neue Schuhe an den Füßen hatte. Man muss dazu sagen, die Nationalspieler hatten in der Regel nur zwei Paar Schuhe dabei überhaupt bei der Weltmeisterschaft. Haben sie selber mitgebracht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das waren einfach seine Lieblingsschuhe, die da kaputt gegangen sind. Interessanterweise waren die ganz besonders geschnürt.
Ach.
Ja, die waren besonders geschnürt und zwar nicht von Lothar Matthäus, sondern von...
Ja, keine Ahnung.
Diego Maradona.
So. Ach.
Und das ist die...
Von Diego Maradona?
Das ist eine total wahnsinnige Geschichte. Die haben sich mal getroffen bei irgendeiner Weltauswahl, bei irgendeinem Spiel von der Weltauswahl und Diego Maradona hatte seine Schuhe vergessen. Und Lothar hat ihm ausgeholfen mit einem Paar von ihm und hat ihm die Schuhe gegeben und dann hat Diego die Schnürsenkel rausgezogen und hat die so geschnürt, wie er das immer wollte. Er hat quasi immer nur überkreuzt und dann hat er eine Öse ausgelassen, hat dann hochgeschnürt und dann wieder überkreuzt, sodass sie insgesamt ein bisschen lockerer geschnürt waren. Und das fand der Matthäus richtig cool.
Und das war die Diego-Schnürung.
Das war die Diego-Schnürung und mit der hat Lothar Matthäus danach seine größten Erfolge gefeiert und diese Schuhe waren kaputt gegangen. Und in den neuen hat er sich nicht sicher gefühlt. Vielleicht waren die auch dann nicht wie von Diego. Er hätte ja rübergehen können, sagen, Diego, kannst du mir das nochmal so schnüren? Ob er das gemacht hätte, weiß ich nicht.
Ha, in der Halbzeit, du kannst mir mal helfen, mein Schuh ist kaputt. Ich meine, steht ja noch 0-0, Leute. Diego, komm, bitte. Ja,
du weißt doch, wie es geht.
Mhm. Aber Puta wäre das Netteste gewesen, was er wahrscheinlich gesagt hätte.
Aber die Geschichte ist doch irre, oder?
Die stimmt ja auch. Dann. Ja. Das ist ja total irre. Das heißt, er spielte in Kickschlappen, die Maradona schon getragen hatte. Mhm. Das Finale gegen Maradona.
Ja.
Wahnsinn. Ja, und also er tritt nicht an zum...
Nee, er hat sich weggedreht, hat kurz Blickkontakt mit der Bank aufgenommen und dann war klar, wenn Lothar sich wegdreht, dann muss es der Andi richten.
Ich finde, das zeugt von Größe. Ich finde, in so einem Moment zu sagen, ich mach's nicht.
Ja, hat der Andy übrigens...
eine heldenhafte Entscheidung sein.
Ich habe ja Andy Brehme vor kurzem getroffen und habe ein längeres Gespräch mit ihm führen dürfen. Und da sind wir natürlich auch irgendwann in dieser 85. Minute hängen geblieben im Finale von Rom. Und der Andy Brehme hatte auch eine ganz feste Haltung zu diesem Thema.
Trotzdem hauen die alle in Lothar immer eine Pfanne und ich verteidige ihn immer. Nicht wegen der Schuhe, das geht gar nicht darum. Und wenn er sich nicht gut fühlt, dann hat er im Sinne von Deutschland gehandelt. Und von unserer Mannschaft. Und das sage ich jedes Mal, weil die immer sagen, ja, die fragt, wenn sie mal Fragen stellen, der Lothar hat Angst gehabt und so und so und so, habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Wir sind Weltmeister geworden, aber sollt ihr euch drüber freuen. Ne? Wir haben den Pokal nach Deutschland geholt.
Ja, Andi Brehme. Also, ich erinnere mich auch daran, es war im Keller mit meinen Eltern zusammen, habe ich geguckt, die ganze Familie war da. Später waren wir dann in der Stadt, aber dieser Moment, wo du siehst, in dieser 85. Minute, das gibt Elfmeter, das war ja allen klar, was das bedeutet.
Ja.
Auch Andi Brehme.
Ich musste auch da 2-3 Minuten warten, bis ich schießen konnte. Die haben ja diskutiert mit denen, dann haben sie wieder den Ball wieder weggehauen und zum Glück war er drin. Aber bevor ich angelaufen bin, kam noch mein Freund Rudi Völler zu mir und sagte, wenn du ihn reinmachst, dann sind wir Weltmeister. Ich sage, Rudi, danke, danke, das weiß ich auch.
Ja, aber man muss immer, ein Sicherheitshinweis, weißt du?
Nur, damit du das auch weißt.
Ja, ne? Andi. Mach ihn rein. Mhm. Und die große Frage war ja, rechts oder links? Er kann ja beides. Der Andy Bremen, der schießt ja mit links.
Du sagst mal Andy, ich sage mal Andy.
Ja, habe ich auch gesagt, bis wir uns getroffen haben. Und dann hat er aber quasi, wenn er von sich selbst erzählt hat, immer von Andy gesprochen.
Ach, ja. Okay,
er ist so, auch dann ein bisschen 90er-mäßig. Habe ich einen Andy, Andy also gefragt, rechts oder links und warum so?
Nee, ich hatte mir den rechten Fuß vorgenommen. Ich wusste selbst gar nicht, dass ich 4 Jahre vorher einen Elfmeter mit links geschossen habe, gegen Mexiko. Keine Ahnung, das hat mir erst ein Journalist gesagt. Aber ich muss mehrere Elfmeter auch mit links geschossen haben.
Das ist doch, ist das nicht irre?
Ja.
Ich finde, das ist jetzt total spannend, wenn man wieder so auf dieses 90er-Ding guckt, wie viel Spontaneität und wie viel Zufall eigentlich in so einem Erfolg dann drin ist. Ne? Mhm.
Ja.
Und auch Berechnung. Also das mit Ton fand ich auch interessant.
Ja. Ja. Und der Andy Andy schießt ihn also mit rechts unten links rein. Und ja, im deutschen Fernsehen rasten Karl-Heinz Rummenigge und Gerd Rubenbauer aus.
Ja! Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme, alles wie gehabt, mit rechts flach ins linke Eck. Gojko Echea wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
Ja, ich liebe den, ich finde den bis heute so großartig, den Gerd Rubenbauer, der hat Spiele wirklich mit seiner Stimme inszeniert und leben lassen.
Das weißt du, was mir heute für ein Gedanke kam, weil ich vermisse solche Reportagen so ein bisschen, dass sich Leute so richtig reinschmeißen und ihre Stimme reinlegen und darauf vertrauen, dass die Stimme auch unten hält und genug Resonanzboden hat.
Ja.
Vermisse ich heute manchmal. Ja.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja? Vielleicht liegt es auch an meinem Hörvermögen. Nee, aber es ist so, glaube ich, dass man sich einfach in die Stimme reinlegt. Die Argentinier waren not amused in Buenos Aires. Ich meine, das Land war natürlich mal wieder in der Wirtschaftskrise. Gab es eigentlich jemals was anderes? Immer, wenn es um Argentinien geht, ist das immer, ach Mensch, und so. Es ist fast wie der runde Tisch in Kaiserslautern. Irgendwie geht es immer um alles, ne? In Argentinien. Die Leute haben trotzdem in Buenos Aires auf den Straßen komischerweise gefeiert und Folgendes gesagt.
Sie haben uns den Cup geklaut, das als erstes. Mit dem Elfmeter haben sie uns den Titel gestohlen. Argentinien hat nicht gut gespielt. Aber es hätte ein anderes Ergebnis verdient gehabt. Diesen Elfmeter hat wirklich der Schiedsrichter erfunden.
Resultado horrible, la verdad.
Horrible. Wirklich, warum? Wegen des Schiedsrichters. Wenn der nicht gewesen wäre, wären wir Meister. Wir haben bewiesen, dass wir Meister sind in guten und in schlechten Zeiten.
Ja gut, da müssen sie eben durch. Ja, ich meine, das war ja dann 2014 genauso. Halten wir fest, der Franz Beckenbauer kam zu dem Ergebnis, dass Guido Buchwald für ihn der konstanteste, vielleicht sogar der beste Spieler für ihn als Teamchef war. Kommen wir zu einem anderen Ergebnis?
Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, dass Lothar Matthäus schon die absolute Führungsfigur gewesen ist bei dieser Mannschaft. Mhm. Also soweit ich das in Australien richtig verfolgen konnte. Mhm. Ne, Lothar hat die einfach, also der war einfach, der ist da quasi wirklich gewachsen mit dem Turnier. Mit jedem Spiel ist er mehr in diese Anführerrolle reingerutscht und hat die, finde ich, auch bis zum Finale gut ausgefüllt. Und ich meine, er hat ja im Halbfinale beispielsweise im Elfmeterschießen gegen England hat er ja auch eingetreten. Er hat im Viertelfinale den Elfmeter gegen die Tschechen reingemacht. Also Lothar war, finde ich, schon der überragende Spieler.
Aber das Publikum hat einfach unsere Leistungen honoriert. Und ich glaube, dass wir einen super Fußball gespielt haben bei der Weltmeisterschaft, dass wir verdient Weltmeister geworden sind. Und deswegen glaube ich auch, war der Empfang in dem Maßen schon super, aber mit so einer überwältigenden Menschenmenge haben wir ganz sicher nicht gerechnet.
Ja, sagte er, als er am Römer angekommen war, aus Rom. Über Nacht sind sie zurückgeflogen. Ja, von Rom zum Römer, wo sie wirklich völlig zu Recht abgefeiert wurden. Ich würde auch sagen, Lothar überstrahlt natürlich eine Mannschaft, die aber geschlossen diesen Titel geholt hat. Ich glaube, das ist so, diese 90er-Mannschaft ist auch eine, die treffen sich ja immer wieder und wir haben hier eine Atmosphäre, ich glaube, das war nach dem Finaleinzug gegen England in der Kabine. Wo am Anfang, hast du erzählt, Franz Beckenbauer noch so ein bisschen daneben stand?
Ein bisschen steif, noch hüftsteif und das ein bisschen staunend, das alles verfolgt und sich dann aber dem gar nicht so entziehen kann und dann auch wirklich mitmacht. Und dann singen sie halt alle und das geht minutenlang gefühlt. Und ich finde das so berührend, weil du das natürlich genauso auch in der Kreisliga heute noch erlebst, wenn der Aufstieg in die Bezirksliga gelingt, ne? Oder wenn du im Kreispokal irgendwie ins Endspiel gekommen bist, hast du genau dieselbe Stimmung in der Kabine und das finde ich toll.
Das sind die 90er,
ja,
die uns so viel Freude gemacht haben. Also es kann ja sein, dass der ein oder andere Weltmeister das hier hört. Ich wird das sicherlich dem einen oder anderen schicken, nach Motto, Mensch, wir haben uns wirklich Gedanken über diesen Titel gemacht, den ihr geholt habt und wollen uns ganz herzlich bedanken. Das war ein toller Titel, eine tolle Weltmeisterschaft und auch eine tolle Leistung, ich sag's gern nochmal, von Franz Beckenbauer, der das alles in der Form mit dieser Mannschaft möglich gemacht hat.
Und auch von Andy Brehme, der nicht nur im Endspiel ja wirklich eine herausragende Rolle gespielt hat, sondern auch davor ja auch schon mit Treffern erfolgreich gewesen ist. Und der hat sich übrigens, das hat er mir in dem Interview noch verraten, der hat sich viele Jahre später nochmal mit Sergio Goycochea getroffen, und zwar in Wolfsburg, und da hatten sie so eine PR-Nummer während eines Bundesligaspiels, glaube ich, in der Halbzeitpause, und sollten da quasi diese Elfmeterszene nochmal nachspielen für einen guten Zweck.
Ich habe das ja nochmal mit Goycochea, haben wir für einen guten Zweck, haben wir nochmal ein Elfmeterschießen gemacht, haben wir uns umgezogen in der Kabine, und dann sagt er, was machen wir jetzt? Ich sage, wir müssen den genauso schießen wie 1990. Nur der Unterschied ist, ich habe ihn ins andere Eck gehauen. Ich wollte nicht den Idioten spielen.
Ja, aber nur so wirst du was da im Fußball.
Da hat er Spaß, ey.
Nur so wirst du was.
Andy Brehme, Teil dieser Mannschaft. Und ich weiß, dass die gerne ihn in ihrer Mitte haben. Und dass er auch diesen Moment hatte in seinem Leben. Ist doch ganz wunderbar.
Er ist nicht mehr so ganz gut beieinander. Mhm. Ne? Also bei allen Erinnerungen an 1990, finde ich, kehrt wieder ganz viel zurück, und dann wird es auch ein schönes Gespräch, und das ist es dann aber auch.
Es ist bei Ike Hessler ja leider ähnlich, muss man sagen, der in diesem Sommer für 17,4 Millionen D-Mark wechselte vom 1. FC Köln nach Italien.
Zu Juventus, ne?
Juventus Turin, wo sich heute noch im Geisbergheim fragen, wo sind die Hessler-Millionen?
Absolut.
Der Anfang ein bisschen verunsichert schien, aber ich bin doch so viel Geld wert, was weiß ich. Und dann wurde er ins Turnier geworfen und hat sich da frei geschwommen, gegen Jugoslawien schon. Und da war auch eine der Säulen dieser Mannschaft, das, weil wir über Ike Hessler noch gar nicht gesprochen haben. Der war auch ein ganz wichtiger Spieler in dieser Mannschaft. Über Paul Steiner wollten wir noch sprechen, der war auch Teil dieser Weltmeistermannschaft, aber hat nicht eine Sekunde gespielt, so wie andere auch. Frank Mill, Günther Herrmann, ich wusste überhaupt nicht.
Der Günther Herrmann von Werder Bremen, ja, der ist in meiner Heimat, ist da aufgewachsen, im Schaumburger Land.
Ja, so ist es. Das war unser WM-Spezial.
Italia 90. Wir haben, wie versprochen, jetzt noch den Gang zum Klavier Schafott, meiner Tochter Emma.
Schafott.
Vor uns, weil ihr einfach gerne nochmal vor der WM in Katar unser Lied für Gianni hören wollt. Und klar, machen wir.
Schlussbande von mir, bevor es tatsächlich musikalisch wird. Und danach sagen wir dann auch nichts mehr. Hinweis von mir als Vertriebsleiter. Du bist ja hier unser Mann für Antworten. Wenn ihr uns schreiben wollt unter info@jogo-bonito.de, werdet ihr von Burkhard, das ist unser Chefsteward, hier auf der MS Jogo Bonito, werdet ihr da treu umsorgt. Und ich sage euch gerne,
also ich bin sozusagen der Sascha hier, das ist Jogo Bonito.
Inhaltlich.
Nur inhaltlich.
Der war nochmal für dich.
Ich mag dich auch, Sven.
Unterstützt den Club de Jogadores. Kommt rein, gebt, was ihr geben könnt, sage ich jetzt mal so rund um St. Martin, dann geht's richtig cool weiter hier mit Jogo Bonito. Alle Infos findet ihr unter jogo-bonito.de oder in den Shownotes haben wir auch die IBAN. Ja, wäre schön, würde uns sehr freuen. So, und jetzt wie versprochen.
Oh, Gianni.
Oh, Gianni, bevor wir beide am Mittwoch nach Doha fliegen und hoffentlich auch zurückkehren werden. Also, Burkhard Hupe und Sven Pistor mit ihrer Liebeserklärung ist es nicht, ne? Nein, eine Liebeserklärung ist das jetzt nicht. Das ist ein Lied für Gianni, ne?
Ja, im Rahmen unserer Möglichkeit ist das eine Ehrerbietung.
Ja. Ja, ne? Oder? Also ja. Bitte. Dann kommt jetzt das, was wir da drüben in dem anderen Zimmer aufgenommen haben. Ton ab.
So, also wir machen unseren Gianni-Song, Burkhard, hier am Klavier deiner Tochter.
Ja.
Wir sitzen unter ihrem Hochbett, es ist eng. Wie findest du den Sound?
Ja, zu klassisch. Jetzt musst du irgendwie. Mach mal eine richtige Schweineorgel. Nein, eine Schweineorgel.
Warte mal.
Ja.
Alright, Franz Lambert getestet. So, righty, Baby.
Die Wursi-Orgel.
Mal gucken.
Das ist kein Eishockey jetzt, Sven.
Okay.
Es gibt ja in Katar auch tatsächlich Eisflächen. Ne?
Es wird auch noch Winterspiele geben da in Saudi-Arabien.
Na, ernsthaft? Endlich.
So, hier ist unser Gianni-Song. Ein letztes Mal, bevor es für uns ins Land des ewigen Landes geht.
Die letzte Möglichkeit, liebe FIFA-Leute, uns noch rauszuekeln.
Ja. Ich habe aber alle Dokumente, die ich brauche für die Einreise.
Ja, ich auch.
Mal sehen.
Ja.
Vielleicht ändern wir das jetzt mit unserem Gianni-Song. Okay, ihr kennt ihn alle. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal.
Wow. Toll. der Sven ganz alleine. Ich habe damit nichts zu tun.
Das heißt, ich kann. Okay, die Gemeinde erhebt sich.
Oh, du fröhliche Fußballwelt, bei uns hängt schon Lametta, eure Konten immer fetter. Oh Gianni, warum hast du uns beschissen? Oh Gianni, warum hast du kein Gewissen? Alles klar mit Katar und mit dem Geld so sonderbar. Oh Gianni, wann wirst du dich verpissen?
Jetzt kommt der Zwischenteil.
Kata, kata, kata.
Kolle, kolle, kolle.
Kata, kata, kata.
Kolle, kolle, kolle.
Scheiße, scheiße, scheiße.
Kata, kata, kata.
Wir müssen dahin, Burkhard. Es nützt nichts.
Oh Gianni, wann wirst du dich verpissen?
Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.